Sie hören einen Podcast von DRS1. Doppelpunkt. Forum.
Mögen Sie sich noch erinnern an Ihren Religionsunterricht als Kind? Was haben Sie dort alles erfahren? Haben Sie dort vielleicht müssen zeichnen, wie Sie sich den lieben Gott vorstellen? Ist es um die Schöpfungsgeschichte und die 10 Gebote gegangen? Oder vielleicht doch schon um die Menschenrechte und andere Religionen? Haben Sie dort vielleicht auch schon etwas über hinduistische Götter, jüdische Viertig oder die islamische Pilgerreise gehört? Ich bin sicher, Sie alle haben ganz unterschiedliche Erinnerungen. Und es kommt natürlich darauf an, ob Sie freiwillig beim Pfarrer in Religionsunterricht gegangen sind oder in Religionsunterricht in der obligatorischen Schule, beim Lehrer, wo auch alle anderen Fächer unterrichtet hat. Wie viel Religion braucht denn die heutige Schule? Religions- und Ethikunterricht in der heutigen Bildung. Das ist das Thema vom heutigen Doppelpunkt-Forum. Christine Schultes, um welche Fragen geht es denn jetzt in den nächsten 2 Stunden?
Religionsunterricht, der ist im Umbruch. Und darum reden wir heute Abend auch davon. Zum Beispiel im Kanton Zürich, der führt neu flächendeckend das obligatorische Fach Religion und Kultur ein, bis spätestens 2011, 2012. Die Stadt Zürich hat jetzt den Montag in einem Quartier damit angefangen, im Quartier Schwammendingen. In einer multikulturellen Gesellschaft ist die grosse Streitfrage, was soll unterrichtet werden, wer soll unterrichten, was ist überhaupt die Aufgabe der Schule, was ist die Aufgabe der religiösen Institution, also von der Kirche oder vielleicht auch vom islamischen Zentrum, was soll das Elternhaus übernehmen. Eine weitere Frage, soll der staatliche Unterricht in der Schule überhaupt neutral sein? Ist konfessionsneutraler Ethik- und Kulturunterricht statt Religionsunterricht die Lösung? Was erwartet Kirche? Was erwartet die anderen Religionsgemeinschaften? Und dann haben wir auch darüber diskutieren, was sagt das Gesetz, was gibt das vor? Da sind das Stichwort Glaubensfreiheit, Bildungsauftrag.
Ja, und dazu haben wir diverse Gäste eingeladen.
Und die möchte ich dir jetzt gerne vorstellen. Bei uns ist Regina Äppli, Bildungsdirektorin vom Kanton Zürich. Sie hat 2 Kinder im Erwachsenenalter. Dann Katharina Frank, Religionswissenschaftlerin, Ausbildnerin von Religionslehrern. Sie hat mitgearbeitet am Konzept für das Fach Religion und Kultur im Kanton Zürich. Und sie hat eine Forschungsarbeit gemacht zu schulischem Religionsunterricht auf der Primarstufe in der Deutschschweiz. Auch bei uns ist Karin Hijazi. Sie ist Muslimin, Mutter und Religionslehrerin im Islamischen Zentrum Zürich. Ebenfalls in der Gästerunde ist Ellen Rignier. Sie ist Präsidentin von der Stiftung Elternsein. Sie ist Mutter von Kindern im Teenageralter und sie hat einen multireligiösen Hintergrund. Nur ein Beispiel, sie hat eine jüdische Mutter, einen katholischen Vater und sie ist angelikanisch getauft. Dann der Guido Estermann, er ist ehemaliger Katechet und Katechetenausbildner, dann auch ehemaliger Projektleiter für die Einführung vom Fach Ethik und Religionen im Kanton Luzern. Er ist Theologe, Religionspädagoge und er hat mitgearbeitet am Leitbild für die Katechese von der Deutschschweiz. Er ist Vater von 3 kleinen Kindern. Der Anton Stritzmatter ist auch bei uns. Er ist vom Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer und Leiter von der pädagogischen Arbeitsstelle. Der Markus Baumgartner, Professor Didaktik vom Sach- und Sozialunterricht an der Pädagogischen Hochschule von der Fachhochschule Nordwestschweiz. Er ist Co-Autor von Weltbilden. Das ist ein Lehrmittel für den schulischen Religionsunterricht.
Ja, und Sie daheim, Sie können übrigens auch mitdiskutieren. Wir gehen dann später unsere Mailadresse durch und in der 2. Stunde nach den 9 können Sie dann auch mitmachen per Telefon.
Und ich möchte die Runde auftun mit Erinnerungen von meinen Gästen. Früher an Religionsunterricht, sei es in der Schule oder dann beim Pfarrer zum Beispiel. Wer will da seine Geschichte erzählen? Frau Äppli?
Ja, ich erinnere mich, in der Schule haben wir ja biblische Geschichte und Seitenlehre gehabt und dann, mir haben immer besonders gut gefallen, die Kinderbibeln mit zum Teil so kräftigen Bildern, mit dem Salomo mit riesig langen Haaren und dann die Salome, also die alttestamentarischen Geschichten sind wirklich eindrücklich gewesen. Und dann hat es aber auch Zeiten gegeben, wo der Lehrer in der biblischen Geschichte in meinem Namen ist Eugen vorgelesen hat. Und also mit dem Pfarrer habe ich nicht so gute Erinnerungen.
Eine weitere Erinnerung vielleicht Sie, Katharina Frank?
Also in der Primarschule, mag ich mich erinnern, hätte eigentlich das Fach biblische Geschichte erteilt werden sollen, aber meine Lehrer, damals, haben das nicht gemacht. Sie haben eben auch eher die Rote Zora vorgelesen, was mir auch sehr gut gefallen hat. Erinnerung habe ich eigentlich vor allem an den Konfirmandenunterricht, wo der Pfarrer erteilt hat. Er hat biblische Geschichten auf eine evangelisch-dialogische Art ausgelegt. Er hat auch versucht, das an unsere Lebenswelt anzubinden. Aber ich habe mich damals nicht sehr interessiert für das. Ich habe während dieser Zeit eher Latinwörtlich gelernt oder Mathematikaufgaben gelöst.
Sind denn dort andere Religionen auch schon Thema gewesen?
Nein, das hat es nicht gegeben.
Gehen wir zum Guido Estermann. Ihre Erinnerungen?
Ja, meine Erinnerungen sind ein bisschen ambivalent. Auf der einen Seite mag ich mich auch an die Geschichten erinnern, die wir hatten und an die sehr zum Teil kreative Verarbeitungsphase, nämlich als man einfach ein Bild gemalt hat dazu. Auf der anderen Seite mag ich mich auch erinnern, dass es nicht immer ganz ruhig war in diesem Unterricht. Es sind etwa Zedali rumgeflogen oder wir haben einander zugeflüstert oder auch ein bisschen lauter geredet. Und das hat ab und zu eine Katechetin nicht so gefreut.
Frau Dinier, mögen Sie sich noch an den Unterricht erinnern, in der Schule oder beim
ja,
Pfarrer?
Ja, ich erinnere, dass der ordentliche Unterricht ja katholisch gewesen wäre und meine Eltern wollten eigentlich, dass ich gar nicht in den Unterricht gehe. Aber man hat sich darauf geeinigt, eben mit dem anglikanischen Taufausweis, dass ich den protestantischen Unterricht, und jetzt sind wir von der ganzen Stadt in einem zentralen Ort zusammengefasst worden. Und das war noch lustig gewesen, weil so haben wir eigentlich so einander kennengelernt aus Haufen Quartier. Und der Pfarrer hat das auch, muss ich sagen, ausgezeichnet gemacht. Ich erinnere, dass ich dann sogar so begeistert war, dass ich gerne in Kommunionsunterricht gegangen wäre. Und meine Eltern gesagt, kommt gar nicht in Frage, wir gehen Skifahren. Und ich hatte also noch recht Mühe gehabt, die 6 Pflichtzündungen hinter mich zu bringen. Also alles in allem war das eigentlich der Unterricht für mich eine erfreuliche Erfahrung.
Frau Hichesi, Sie sind konvertierte Muslimin, haben also eine andere Vergangenheit. Was war das für ein Unterricht gewesen?
Also bei uns, ich mag mich vor allem an unseren Dorffahrer erinnern, der recht streng war, wo uns vor allem an mein Gemass geregelt haben, dass wir am Samstag nicht in die Messe gegangen sind, weil wir haben in dem Dorf, wo ich gelebt habe, noch ein Kloster gehabt. Und da hat man nicht am Donnerstag nur müssen in Religionsunterricht in die Kirche, sondern eben am Samstag am liebsten auch noch in die Messe. Und wir als Jugendliche sind natürlich lieber ein bisschen umeinander flaniert und haben uns getroffen, anstatt jetzt da am Pfarrer zuzuhören. Und das hat ihm dann an mir nicht so gut gefallen. Und das sind so die stärksten Erinnerungen. Ich weiss, ich habe dazu mal schon mit ihm Diskussionen geführt über Sachen, die ich nicht nachvollziehen konnte. Und da sind wir uns männlich ins Gehege gekommen. Ich hatte gleich immer gute Noten im Religionsunterricht.
Es gibt wahrscheinlich noch mehr Beispiele. Lassen wir es mal bei dem sein. Frau Frank, ich habe am Anfang gesagt, der Religionsunterricht ist im Wandel. Warum eigentlich?
Ja, seit den 1990er Jahren ist die religiöse Vielfalt in der Schweiz gestiegen. Und einerseits durch einen internen Pluralismus in den Religionsgemeinschaften, aber auch durch die Zuwanderung von Migrantinnen und Migranten aus nicht-christlichen Ländern.
Also heisst das, je mehr fremdländische Leute, die man in unserem Land hat, umso mehr hat sich das aufgedrängt. Und ist es auch sichtbar gewesen?
Ja, genau. Also der Religionsunterricht im konfessionellen Sinn oder interkonfessionell, wie er in verschiedenen Kantonen durchgeführt worden ist, ist durch das zunehmend in Frage gestellt worden. Es hat sich aufgedrängt, dass man auch über andere Religionen etwas lernt im Religionsunterricht. Und darum haben sich seit ca. 10 Jahren die Religionslehrpläne gewandelt.
Gehört das jetzt auch zu dem Leitbild, Frau Äppli, was jetzt Frau Frank gesagt hat, man muss dann eben auch die anderen Religionen einbringen? Ist das heute auch vorgeschrieben für den Unterricht?
Also wir können in der Schule muss ja alles auch altersgemäß sein. Und bei uns ist die Oberstufe Unterricht Religion und Kultur zuerst entwickelt worden und dann dort geht es wirklich um die grossen Weltreligionen, die zur Darstellung kommen, wo auch eben Wertvorstellungen verglichen werden miteinander, geschichtliche Hintergründe verglichen werden miteinander, kulturelle Ausdrücke von Religion verglichen werden miteinander. Aber auf der Primarstufe sieht das ein bisschen anders aus. Auf der Primarstufe geht es ja zuerst einmal darum, das ist ja nicht nur bei den Religionen so, sondern allgemein, man muss einmal das kennen, was in seiner Umgebung stattfindet, bevor man sich auch mit anderen Sachen kann beschäftigen kann. Und darum ist auf der Primarstufe hat einmal das Christentum einen Schwerpunkt, damit man eben nachher kann dann einen Schritt weitergehen auf der Oberstufe, um auch die anderen kennenzulernen.
Also unabhängig von der Zusammensetzung der Klasse.
Auf der Primarstufe hängt es auch noch von der Zusammensetzung der Klasse ab. Also wenn es viele Kinder hat aus anderen Religionen, ist das auch ein Thema. Aber da sollen die Lehrerinnen und Lehrer eben auch ein bisschen das individualisieren können. Einfach dem Alter der Kinder entsprechend. Aber eben kein Bekenntnisunterricht, sondern es geht darum, eben Wert, Brüche, Sitten, Viertig in den Religionen darzustellen. Und dort, ich habe das schon bei meinen Kindern im Kindergarten erlebt, also als Kind aus einer anderen Religion, dann hat man auch dem seine Festtage gefeiert und die Kinder interessieren sich wahnsinnig für das, was haben die für andere Sitten und Gebräuche. Also darum habe ich eigentlich auch ein bisschen an dem Thema den Narren gefressen, weil ich festgestellt habe, das ist total spannend für Kinder auch eben aus anderen Kulturkreisen etwas zu erfahren.
Aber ich nehme an, Sie haben wahrscheinlich auch ein bisschen Kritik eingefangen, gerade mit dem, was Sie jetzt gesagt haben, dass man vielleicht eben das Fest von anderen auch mitfeiert. Also, dass vielleicht nicht alle Religionsgemeinschaften mit dem einverstanden sind.
Ich muss also sagen, ich habe das ganz anders erlebt. Ich habe ja eine Initiative auf Wiedereinführung der biblischen Geschichte mit einer riesen Zahl von Unterschriften und ich hatte ein sehr gutes Gespräch mit der reformierten Landeskirche, mit der katholischen Kirche und eigentlich hat man so eine gute Lösung gefunden. Sie haben beide gesagt, nein, wir wollen auch, dass man alle Kinder einbeziehen kann, dass man lernt, mit Differenzen umzugehen, dass man Gemeinsamkeiten erkennt. Sie haben das akzeptiert, dass in den Schulen eben nicht kann Bekenntnisunterricht erteilt werden, sondern eben über Religion etwas erfahren wird und dass das einen wichtigen Stellenwert hat und haben zum Teil jetzt auch ihren religiösen Unterweisungsunterricht eben ein bisschen auf die Lehrpläne abgestimmt. Nein, ich muss sagen, das hat eigentlich gute Aufnahme gefunden. Es sind mehr Vertreter von anderen Religionen gewesen, die sich ein bisschen schwer da haben damit, was ich gut verstehe, weil das Christentum doch eigentlich die dominante Religion ist und ein bisschen die Angst, dass irgendwie, es gibt dann eben gleich eine christliche Unterwanderung, was nicht die Meinung ist von diesem Unterricht. Und darum lassen wir ja auch nur ausgebildete Lehrpersonen den Unterricht erteilen.
Auf das können wir sicher noch zu reden. Ganz wichtig ist ja, dass man heute Abend wirklich unterscheidet zwischen dem, was Religionsgemeinschaften anbieten, oder Pfarrer, das islamische Zentrum, das ein buddhistisches Zentrum anbietet, und dem, was die Schule anbietet. Frau Frank, was ist eigentlich Religionsunterricht? Das muss man ja wirklich abgrenzen. Das ist Religionsunterricht, das ist nicht mehr Religionsunterricht, sondern eben zum Beispiel Ethik- und Kulturunterricht.
Also ich würde sagen, der Begriff Religionsunterricht kann sowohl verwendet werden für einen Unterricht, wo die Religionsgemeinschaften verantwortet, als auch für den Unterricht, wo die Schule verantwortet.
Das kann man also auch für die Schule brauchen.
Ja.
Darum heisst es zum Beispiel auch im Kanton Zürich Religion und Kultur oder im Kanton Luzern Ethik und Religionen.
Genau. Also dass es einen Oberbegriff gibt für einen Unterricht, wo Religion ein Thema ist. Ich habe dann in meiner Forschungsarbeit, die ich ja darüber gemacht habe, habe ich zwar nur den schulisch verantworteten Religionsunterricht untersucht, aber ich habe dort gesehen, dass es grundsätzlich zwei Formen von Religionsunterricht gibt. Nämlich der religiöse Unterricht und der religionskundliche Unterricht. Beim religiösen Unterricht redet Lehrer wie Schüler in einer religiösen Sprache. Und da würde man jetzt sogar im Gemeinhin sagen, das ist Sache der Religionsgemeinschaften.
Können Sie ein Beispiel machen?
Beispielsweise hat eine Lehrerin die Schüler beauftragt, sie sollen ihre Gottesvorstellungen malen. Ich glaube, das ist auch das Beispiel schon mal vorgekommen. Sie haben das zwar auf eine individuelle Art und Weise dürfen machen, aber dennoch haben sie sich müssen mit so einer Vorstellung identifizieren. Also die Religiosität bei den Schülerinnen und Schülern ist nicht auf eine vorgegebene, dogmatische Art gefördert worden, aber auf eine individuelle Art und Weise gefördert worden durch das.
Aber es geht nicht so weit, dass man irgendwie noch das Vaterunser würde lehren müssen?
Doch, solchen Religionsunterricht habe ich auch beobachten können, wo jetzt in einem christlich-dogmatischen Sinn wirklich das Christentum gelehrt worden ist und den Schülerinnen und Schülern vorgegeben worden ist, was sie sollen glauben.
Aber das ist dann mit Pfarrer gewesen, nicht in der öffentlichen Schule?
Nein, das habe ich auch in der öffentlichen Schule
gefunden. Auch in der öffentlichen Schule?
Ja. Das andere ist der religionskundliche Unterricht, wo es eben darum geht, dass der Lehrer und auch die Schüler in einer kulturkundlichen Sprache über Religionen redet. Also der Lehrer sagt dann, die Christen glauben an die Auferstehung und nicht wir glauben an die Auferstehung. Oder ein einzelnes Kind sagt, ich glaube an die Auferstehung.
Also das heisst, man weiss eigentlich gar nicht genau, woher das Kind kommt, was es mitbringt. Das spielt keine Rolle in dem Unterricht.
Ja, als Kind ist ein Stück weit aufgefordert, von der eigenen religiösen Gruppe in der dritten Person zu reden. Mhm. Also ein Stück weit eine Distanz zu finden zu seiner eigenen Religion.
Zum dogmatischen Unterricht. Vielleicht auch noch ein Beispiel?
Das wäre das, was ich vorher gesagt habe, also dass ein Klassenlehrer dem Kind beibringt, dass sie sollen an die Auferstehung glauben und auf welche Art und Weise sie das zu machen haben.
Sie haben ja die Klassen angeschaut. Mhm. Also das ist vielleicht dann auch geäussert worden, auch wenn vielleicht noch muslimische Türkinnen als Schülerin in der Klasse gesessen sind.
Ja, das ist vorgekommen. Ja. Doch.
Herr Estermann, Sie haben etwas dazu sagen dazu.
Ja, ich führe noch gerne die Unterscheidung ein und ich glaube, da sind wir uns irgendwo alle einig, nämlich also das Teaching about Religion und Teaching in Religion. Ich glaube, das ist heute in der Diskussion so eine Unterscheidung, die allgemein akzeptiert wird. Und der schulische Religionsunterricht, wie gesagt, ist erklärt worden, macht das Teaching about, also im Sinn von Religionskunde und mit dem Ziel natürlich eine Dialogfähigkeit herzustellen. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Funktion oder wie kann man das Teaching in Religion machen. Das heisst also, die religiöse Seite vom Menschen, wo man davon ausgeht, dass die da ist, wie kann man die fördern, oder? Und das ist die grosse Diskussion eigentlich, wo das soll passieren. Und da gibt's verschiedene Ansichten darüber. Die eine Ansicht sagt, das Teaching in Religion ist quasi wie eine Voraussetzung, dass man das about machen kann. Oder es gibt auch das andere, wo man sagt, man kann auch zuerst das About machen und kommt eigentlich über Dialogfähigkeit zur Identität. Das ist dann die andere Position. Und beispielsweise tun die Religionsgemeinschaften sehr stark jetzt auf das Teaching in Religion sich fokussieren und auch die Ausrichtung von der Lehrplan, von der Inhalt auf das eben fokussieren.
Wir wollen nicht nur darüber reden, sondern wir wollen auch mal reinlassen. Ich werde mit Ihnen in einen Religionsunterricht reinlassen. Wir haben einen Ausschnitt aus einer freiwilligen Religionsstunde. Das ist eine 6. Klasse Orientierungsschule Basel-Stadt. Das sind Schüler, die sind ungefähr 12-jährig. Die Lehrerin ist von der katholischen Kirche angestellt. Der Unterricht findet im Schulzimmer von der öffentlichen Schule statt. Es ist eine gemischte Klasse, hat mir die Lehrerin gesagt, Christen, Moslem, Hinduisten, Buddhisten. Es ist ein sogenannter interreligiöser Unterricht.
Also, ihr seht hier den Kirchenbaum, ihr seht die drei großen gelben Kästen. Wer kann die vorlesen? Dunja.
Römisch-katholische Kirche, orthodoxe Kirchen, evangelische,
lutherische, das ist auch ein schwieriges Wort. Evangelisch-lutherische Kirche, genau. Das ist die evangelisch-reformierte Kirche, kennst du das vielleicht eher unter diesem Namen. Ihr seht die drei großen Spaltungen, die es gegeben hat, aus Christen. Dieser Baum, der beinhaltet nur christliche Gemeinden und christliche Gruppierungen, die es gegeben hat. Ursprung natürlich, eben, wer hast du schon gesagt, den hast du schon vorgelesen. Ja, genau, Jesus natürlich. Der Ursprung von allen christlichen Religionen ist Jesus. Und dann gab es schon bald eine Spaltung, weil eben wahrscheinlich um 1000 gab es viele Kriege, die Leute waren sich uneinig, jeder hatte irgendwie den Anspruch, das wichtigste Land, wichtige Städte zu sein. Und es waren auch immer wieder Eroberungen im Gang. Wenn ihr dann Geschichte habt und mal vielleicht Europa durchnehmt, dann werdet ihr das auch sehen, dass da immer wieder Kämpfe untereinander waren. Und als dann die katholische Kirche, als die dann sagte, wir legen unseren Hauptsitz nach Rom und der Papst wird dort wohnen, da waren die Kirchen, die vorher den Hauptsitz hatten, überhaupt nicht einverstanden. Weiß jemand, wo der Hauptsitz früher war? Ganz eine schwierige Frage. Ja?
Also, weil ich genau denke, Istanbul.
Wow, ja, richtig. Wie kommst du darauf? Habe ich schon mal gesagt?
Ja.
Ah, gut. Ja, super, genau. In Istanbul. Wo liegt Istanbul?
Türkei.
Richtig. In der Türkei. Und früher war der Sitz der Kirche in Istanbul. Istanbul hieß früher auch noch nicht Istanbul, sondern Marie-Madeleine, bitte.
Konstantinopel.
Sicher, ganz genau. Konstantinopel. Und dann, als sie das verlegt haben, da wollten diese Kirchen, die Leute in Istanbul, die waren natürlich auch christlich, die wollten da nicht mitmachen. Sie wollten auch nicht, dass sie auf den Papst hören müssen, der jetzt plötzlich eher von Rom regiert wird oder sieht, wie es in Rom geht. Sie hatten das Gefühl, so geht das nicht. Und dann hatten sie auch das Gefühl, dass sie die Ursprungskirche waren. Sie dachten, wir sind der Ursprung und wir wollen in unserem Ursprung bleiben, so wenig wie möglich verändern, damit alles wirklich erhalten bleibt, was wichtig und was religiös war. Und darum hat es dann diese Spaltung gegeben. Der eine Teil die orthodoxe Kirche, die andere die katholische. Das soweit so gut? Okay.
Lassen wir sie weiterreden. Regina Äpplich hat ja gesagt, das ist zwar in den Schulzimmern der öffentlichen Schule, aber die Lehrerin ist von der Kirche bezahlt. Wäre jetzt das aber auch ein Thema, das jetzt in der öffentlichen Schule könnte vorkommen? Also im Unterricht vor dem Religionslehrer, der quasi von der Kirche angestellt ist?
Ja, also von dem, was ich jetzt gehört habe, habe ich nicht den Eindruck, da ging es um die Beziehung von den Schülerinnen und den Schülern zu einem höheren Wesen oder zu Gott. Oder eben, es ging ja auch um Bekenntnishandlungen, sondern das ist sehr geschichtlich und die Ursprünge des Christentums betreffend gewesen. Und von dem her denke ich, das ist Religionskunde im besten Sinne des Wortes auch.
Markus Baumgartner, bitte.
Ich finde es interessant, dass an diesem Beispiel sich die Frage auch stellt, dass nicht nur was und wer macht was eine Rolle spielt, sondern die Frage sich sofort auch aufdrängt, wie macht man etwas? Weil ich denke, das ist interessant an dieser Basler Geschichte, so wie ich von aussen her Basel kenne, ist ja das eine wunderbare Stadt mit ganz vielen Gebäuden aus allen Kulturen, Konfessionen und für mich ist eigentlich die erste Frage jetzt auf die Einspielung hin, um was geht's bei den Kindern? Also wie haben sie einen Zugang? Für mich ist das eine reine Instruktionslogik, wo ich zwar inhaltlich kann sagen, das ist religionskundlicher Art, aber
das hätte einem Geschichtsunterricht können erzählt werden.
Zum Beispiel.
Mhm. Ja, Herr Strittmatter, Sie haben vorher
ja,
ein bisschen den Kopf geschüttelt.
Wir haben als Berufsverband ja so ein Positionspapier zum Thema Schule und Religionen herausgegeben. Dort taucht ein Begriff auf, wo wir sagen, da wollen wir nicht. Nämlich
also Sie reden vom Dachverband von der Schweizer
Lehrerinnen und Lehrer. Wir sagen dort, warum es nicht kann gehen, ist unter anderem das, was wir als religiöse Briefträgergeografie bezeichnen.
Also zählen Sie jetzt das
Ausschnitt,
dazu, was
wir jetzt gerade gehört haben? Das ist natürlich unfair. Wir kennen den Gesamtkontext nicht. Wir kennen es vorher nicht, wir kennen es nachher nicht. Aber der Ausschnitt, den wir sehen, ist typisch religiöse Briefträgergeografie. Das müsste sich die Frage fallen lassen, was ist denn der bildende Wert von dem, was man hier wirklich gehört hat. Zudem kann man eine fachliche Diskussion Diskussion führen, darf man sagen, der Ursprung von der christlichen Religionen ist Jesus. Fährt das erst da? Da müssen wir nicht sagen, da gibt es ein paar Religionen, die führen ihren Ursprung gewissermaßen auf den Abraham zurück. Und daraus heraus hat es dann verschiedene Zweige gegeben. Ja, die Frage ist, wenn darf man mal bei Kleinen mit Unwahrheiten anfangen oder Verkürzungen? Und wann muss man es dann korrigieren? Also, ich will das nicht kritisieren, aber aufzeigen, das faltet schon die ganze Schwierigkeit auf, die wir in der Schule haben, wenn wir uns an die Thematik kennenmachen. Da ist es gut zu halten. Das ist eine freiwillige Veranstaltung für die wollen. Mhm. Es ist nicht ganz klar geworden, ist das konfessionelle Unterricht, also im Sinn von Wachstum von der persönlichen Religiosität, oder ist das Religionskunde, wie es eben auch in einem staatlichen Unterricht könnte stattfinden. Ich glaube, das müssen wir einfach in der Zukunft ein bisschen sauberer definieren, als es jetzt an vielen Orten noch so ein bisschen als Mischmasch praktiziert wird.
Ich möchte zu der Karin Hischäse, sie hat ja auch einen Sohn in dem Alter von den Schülern, die jetzt vor der Lehrerin sitzen, und ich habe gesagt, da in dieser Klasse hat es auch Moslems, es hat Hinduisten, Buddhisten. Würden Sie jetzt Ihren Sohn in diese Klasse hineinsitzen?
Ja, also mein Sohn ist ja im Kreis Schwamending, geht im Kreis Schwamending in die Schule. Das heisst, er hat jetzt, ab jetzt, den Unterricht Religion und Kultur.
Ab dieser Woche.
Und gut, er hat ihn am Montag. Am Montag ist da noch nicht so viel gelaufen. Da hat man anders zu tun gehabt und zu besprechen gehabt. Aber ich kann zu dem Unterricht an und für sich noch nicht viel sagen. Also ich weiss nicht, wie der Inhalt ist. Das ist für mich auch eine Frage an die mit dem Ganzen zu tun haben. Was ist denn der Inhalt überhaupt? Also über was diskutieren wir heute genau? Also was ist da handfest vorhanden? Und ich meine, der Unterricht, der ist, wie gesagt wurde, ist für mich mehr geschichtlich. Also der hat jetzt für mich sehr wenig mit der Religion als solches zu tun. Gut, ob jetzt das Christentum auf Jesus zurückgeht oder weiter, das ist eine andere Geschichte. Aber es ist für mich jetzt ein Thema, das jetzt nicht verfänglich wäre jetzt für mein Kind. Also da hätte ich jetzt kein Problem. Es ist für mich mehr geschichtlich und weniger religiös.
Hat man das vielleicht ein bisschen zu wenig kommuniziert? Der Sohn von der Karin Hischäse kommt jetzt in den Unterricht Religion und Kultur und sie weiss nicht so recht, was auf ihr Kind zukommt, Frau Äppli?
Ja, ich verstehe die Frage, weil ich meine, immer wenn man etwas Neues anfängt, muss man mal ein bisschen schauen, was bringt sie jetzt eigentlich und wie wird es vermittelt. Und das ist ja ganz entscheidend auch in den Schulen. Wir haben einen Lehrplan, aber wir haben einen dicken Ordner von einem Lehrplan, und was in den Schulen im Einzelnen auch in anderen Fächern läuft, kann dann wieder ein bisschen anders aussehen oder dann werden Akzente gesetzt. Also von dem her müssen wir ein bisschen warten und schauen, wie es aussieht. Das gilt auch für uns, aber ich weiss natürlich auch aus meinen Diskussionen mit der islamischen Gemeinschaft, dass da natürlich viel Skepsis besteht, eben ein bisschen. Das hat aber sicher auch mit dem Migrationshintergrund zu tun. Das sind oft Migranten von der ersten Generation, wo einen Weg schon ein bisschen Angst haben, sie verlieren ihre Kinder an eine andere Kultur und dann müssen sie noch in so einen Unterricht Religion und Kultur, wo das Christentum als dominante, eben als die Religion, die da halt vorherrschend ist, müssen sie auch noch etwas darüber lernen. Und das verstärkt natürlich die Ängste. Und so verstehe ich, man muss das jetzt mal schauen und schauen, wie das sich entwickelt. Und also ich schließe auch nicht aus, dass wir dann und wann halt dann auch werden Beschwerden haben von Eltern, die sagen, aber mein Kind wird jetzt da unterwiesen, und das ist auch nicht für alle Lehrpersonen ganz einfach. Ich meine, Religion hat lange ein Tabu da eingeführt in den Schulen. Und viele Lehrpersonen, das wissen die, die aus dem Feld kommen, noch besser als ich, haben so ein bisschen die Religion aus der Schule verbannt, weil sie haben nichts mit dem zu tun haben, und jetzt werden plötzlich da neue Anforderungen gestellt, sind selber in der christlichen Selbstverständlichkeit aufgewachsen und jetzt müssen sie noch etwas sagen über andere Religionen. Es ist anspruchsvoll, aber es ist auch spannend. Also wir stellen jetzt fest, an der Pädagogischen Hochschule von der Primarlehrer 80% wählen das Fach Religion und Kultur, und auch an der Sekstufe 1.
Also die Lehrer interessiert
es brennend. Die Lehrer interessiert es auch brennend, und eben, ich bin überzeugt, die Schüler eben auch.
Kommt so ein bisschen die grösste Kritik oder so ein bisschen das Unsichersein von muslimischer Seite, oder ist es ähnlich auch bei den buddhistischen Gemeinden, bei den hinduistischen?
Mit den buddhistischen und den hinduistischen Gemeinden, die sind halt auch klein da vor Ort. Ich habe auch mit den jüdischen Gemeinschaften, wo es ja mehrere gibt, Orthodoxe und Liberale, auch geredet, und die haben gesagt, zum Teil zu Recht. Also, wir wissen schon, wer Jesus ist. Das ist ein Prophet und das muss man unserem Kind nicht sagen. Das lernt es auch bei uns im Unterricht. Und von dem her sind es vielleicht ein bisschen ähnlich gelagerte Ängste auch. Aber es ist eine andere Religionsgruppe als Muslim, die in der Schweiz eben noch eigentlich nicht so tiefe Wurzeln haben. Und von dem her denke ich, das muss sich jetzt entwickeln.
Was kommt denn auf die Kinder zu? Katharina Frank, Sie haben ja das auch ein bisschen, also Sie haben mitgeschafft an dem Unterricht Religion und Kultur. Was kommt denn?
Also vielleicht muss ich ein bisschen korrigieren, ja vor allem mitgeschafft an der Ausbildungskonzeption.
Aber also wie, dass man die Lehrer ausbildet, die dann mal vor diesen Schülern stehen.
Ganz genau. Und ja. Da bin ich zentral beteiligt, aber jetzt nicht beim Schulfach selber. Das sind meine Kollegen von der Pädagogischen Hochschule, die den Lehrplan erstellt haben. Aber natürlich sind wir einbezogen immer auch in die Fachentwicklung. Was kommt auf die Kinder zu? Ich verstand wirklich die Ängste, gerade auch von einer islamischen Religionsgemeinschaft, von muslimischen Eltern. Die Angst davor, dass Kinder könnten nach wie vor christlich indoktriniert werden, das ist sehr begreiflich. Ich glaube, wir müssen von der Lehrerschaft her viel Aufklärungsarbeit machen. Also was will das Fach? Was ist das Ziel von dem Fach? Und das Ziel lässt sich vielleicht kurz gesagt so formulieren, dass die Schülerinnen und Schüler sollen sich ein elementares Wissen aneignen über verschiedene Religionen und Kulturen. Und dass sie aber auch sollen individuelle Religiosität kennenlernen in Form von Porträts, die der Lehrer präsentiert, von verschiedenen Religionsangehörigen. Ich denke, dass da eben wirklich die Lehrerschaft, vielleicht auch die Schulbehörden, noch mehr Aufklärungsarbeit leisten muss.
Oder die Kinder bringen sie dann heim. Karin ist ja, sie will jetzt dann von ihrem Sohn hören. Vielleicht frage, wollen sie das? Zum Beispiel, was jetzt Frau Frank gesagt hat, dass ihr Sohn das gehört, lehrt im Schulunterricht.
Ja, also ich glaube, für mich stellt sich die Problematik weniger in einem Sekundarschulalter. Weil, ich meine, ich als Eltern habe auch die Aufgabe, meinem Kind über seine Religion etwas beizubringen. Und ich denke, dass in einem Alter von 12 oder mehr ein gewisses Basiswissen hat, dann kann sagen, dass, okay, ich habe die Information bekommen, über was auch für ein Thema oder für was für eine Religion. Er kann das verarbeiten und weiss, dass also wir glauben jetzt halt eben etwas anderes. Für mich stellt sich die Problematik eher in der Primarschule, also vor allem erst, wie ich weiss, fängt in der ersten Klasse an, dass einfach ein Kind in diesem Alter die verschiedenen, also es sind ja dann doch viele verschiedene Eindrücke, nicht mehr alle einzeln definieren und dass dann vielleicht ein Mischmasch gibt und dann ein Kind vielleicht sagt, ja, was bin ich jetzt?
Also verunsichert, was ist jetzt wahr für mich?
Für mich stellt sich mehr dort die Problematik. Ich denke, ein Kind im Alter von 13, 14, 15 kann das sehr wohl unterscheiden, eben was machen wir jetzt daheim oder was glaube ich und was glauben jetzt vielleicht andere Religionen.
Werden dann die Lehrer wirklich so ein bisschen gezielt anders unterrichtet? Eben Primarlehrer, Lehrerinnen und dann die für die Oberstufe?
Also ich bestreite nicht die Ausbildung für Primarlehrerinnen und Primarlehrer, aber eigentlich das didaktische Prinzip ist auch für die Primarschule das gleiche. Ich denke, dieser Angst, Kinder machen dann durcheinander und wissen nicht mehr, was ihre eigene religiöse Identität ist, kann man sicher vorbeugen, indem man eben auch einen islamischen Religionsunterricht beispielsweise an einer öffentlichen Schule einrichtet.
Das gibt es ja schon. Im Kanton Luzern gibt es zwei
Dort ist
Gemeinden.
Einmal ein Anlauf genommen worden, genau. Ja. Und es wird wirklich daran herum geforscht und Bedürfnisse abgefragt. Und Versuche oder Projekte sind im Gang.
Also das heisst, die muslimischen Kinder werden von wem unterrichtet? Jetzt gerade in diesen beiden luzernischen Gemeinden? Also von einem Moslem unterrichtet? Und das, also an der öffentlichen Schule, habe ich das richtig gesagt?
Nein, also...
Ja, der Herr Stiegmatter tut das...
Ja.
Erklären?
Das ist halt in unserer Bundesverfassung so vorgegeben. An der öffentlichen Schule findet keine Katechese statt. Das ist nicht im Auftrag von der öffentlichen Schule. Das ist verfassungswidrig, wenn man es macht. Ich weiss, an ein paar Orten passiert das. Es bleibt verfassungswidrig. Und aber solange kein Kläger ist, auch kein Richter. Also quasi das Teaching in Religion im Sinn von Einführung zum Glauben muss draussen sein.
Wo
in der öffentlichen
das?
Schule. Das kann neben der Schule in der Freizeit von den Konfessionsgemeinschaften angeboten werden oder die öffentliche Schule kann Räume zur Verfügung stellen. Kann gewissermaßen Räume entweder vermieten oder zur Verfügung stellen. Da gibt's da in der Praxis, da erinnere ich mich an meine 10 Jahre Schulpflegepräsident, wo wir schöne Sachen und ganz scheußliche Sachen erlebt haben mit dem konfessionellen Religionsunterricht. Da ist dann Nähe oder Ferne zum Alltagsbetrieb von Schule, dann noch sehr stark von den Personen abhängig, die dort sind. Ich kenne Schulen, die haben quasi Katecheten wunderschön im Lehrerinnenzimmer, im Kollegium integriert, sind ein Teil davon. Und andere, da geht das nicht, da gibt's Unterschiede. Aber da möchte ich mal klar halten, die staatlich organisierte öffentliche Schule kennt keine Katechese im Sinn von Glaubensbekenntnis vermitteln.
Kann man das eigentlich kontrollieren? Also, ja.
Ja, ich habe ja gesagt, wir können es, aber es wird natürlich schlecht kontrolliert, dass, wie es Frau Äppli angetönt hat, häufig klärt sich denn das halt erst bei den ersten Beschwerden, die gemacht werden. Solange niemand Beschwerden macht, macht man halt so weiter, wie es die umliegende Bevölkerung, wir reden von Volksschule, wie es die umliegende Bevölkerung will. Ich glaube, die professionelle Verpflichtung von der Schulleitungen, von den Lehrerinnen und Lehrern, ist allerdings darauf zu achten, dass über den quasi Mehrheitswillen von der umliegenden Bevölkerung nicht Minderheiten in der Schulklasse plötzlich an den Rand rausgestellt werden und leiden unter dem vermeintlich Selbstverständlichen.
Mhm. Frau Frank, brennt etwas unter den Nägeln?
Ja, einfach vielleicht noch zur Präzisierung. Also es gibt Kantone in der Schweiz, beispielsweise mein Wohnkanton, der Kanton Thurgau oder eben auch der Kanton Luzern, wo beide Formen von Religionsunterricht kennen an der öffentlichen Schule. Und es ist tatsächlich so, wie Sie, Herr Strittmatter, gesagt haben, die öffentliche Schule stellt ihre Räume zur Verfügung der Religionsgemeinschaften. Das muss sie aber explizit tun. Und auch ein Zeitfenster innerhalb der Stundentafel.
Das heisst, freie Zeit für die Stunden und das nicht quasi noch vollladen mit anderen Schulstunden.
Ja, es ist sicher eine zusätzliche Schulstunde, natürlich, aber wirklich auch innerhalb von der Stundentafel von der Schule. Und das wird häufig, in meinem Wohnkanton wird das der evangelischen und der katholischen Kirche gewährt. Aber, wie gesagt, wünschenswert wäre es auch, dass es beispielsweise islamische Religionsgemeinschaften gewährt wird. So einen bekenntnisorientierten Religionsunterricht.
Vielleicht, nur ganz kurz, ist das in Zürich geplant, Frau Äppli?
Nein, wir haben das nicht geplant. Bei uns ist es eher so, eben, dass die Landeskirche, die Reformierte und auch die katholische Kirche, die machen das in ihren Lokal. Und von den islamischen Gemeinschaften haben wir bisher auch kein so ein Begehren gehört. Und von den jüdischen Gemeinschaften auch nicht. Also, eben, ich denke, wir müssen uns jetzt konzentrieren auf das neue Fach. Und ich will einfach nochmal an dieser Stelle betonen, was der Sinn ist von dem neuen Fach. Der Sinn ist, dass eigentlich wir das friedliche Zusammenleben schon lehren von frühesten Kindesbeinen an, weil wir in einer multikulturellen Gesellschaft leben, weil Kinder sollen können mit Differenzen umgehen, sie sollen aber auch Gemeinsamkeiten, die zwischen diesen Weltreligionen ja auch bestehen, kennenlernen und sie sollen nicht einfach eben mit Vorurteilen angefüttert ins Erwachsenenleben übertreten. Und dann möchte ich noch etwas sagen, ich meine, mit der Identität, also viele Kinder, gerade eben auch solche aus anderen Kulturen, sind einen Weg verwirrt über ihre Identitätsbildung, wenn sie in eine andere Gesellschaft und in eine andere Kultur reinkommen. Und so kann der Unterricht ihnen eben auch ein Wegweiser sein und ihnen eben auch ermöglichen, allenfalls eben ergänzend durch einen religiösen Unterricht, ihre eigene Identität besser zu entwickeln. Und dann gibt es ganz viele Elternhäuser, die ihren Kindern nichts an religiösem Wissen übermittelt, geschweige denn gemeinsam betet. Also das muss man auch sehen, das gehört auch zu der modernen Gesellschaft. Und so gesehen ist das auch noch ein allgemeinbildender Auftrag, den die Schule damit übernimmt.
Ja, Frau Rinje, bitte.
Ja, für das letzte Stichwort allgemeinbildend bin ich eigentlich sehr dankbar, weil ich glaube, es geht auch ein bisschen darum, inhaltlich mal zu definieren, was hat Religion überhaupt jetzt, was hat das überhaupt für einen Zweck? Eine Art ist es ja eine Art eine Verfassung für das Zusammenleben von Menschen, jetzt nicht eine gesetzliche oder staatliche Verfassung, also eine zivile, sondern eine, die eben auf einem prophetischen Glauben oder sagen wir jetzt mit einem religiösen Hintergrund geschaffen worden ist. Aber das Ziel ist ja an sich von jeder Religion ja auch, das Zusammenleben von Menschen zu organisieren. Und darum sollte es ja eigentlich gar keinen Zielkonflikt geben. Und ich glaube, wenn wir jetzt reden von Eltern, die in grosse Ängste und Nöte kommen, und ich weiss, die gibt es selbstverständlich auch auf der religiösen Seite, ich stelle jedenfalls fest, das ist immer relativ orthodoxe, strenggläubige Familien. Und dort muss ich sagen, die haben in der Tat ein Problem, weil sie dem Satz «to be a Roman in Rome», also ein Römer in Rom sein, ein uralter Satz, nicht nachleben können oder wollen. Und darum möchte ich eigentlich sagen, dass die Beschwerden, die in der Schule eingehen, mindestens das ist meine Erfahrung, die haben weniger damit zu tun, dass ein Lehrer mal ein falsches Wort rausgerutscht ist oder dass er mal gesagt hat, der liebe Gott, dabei kennt die Religion nur den strafenden Gott, wo da daheim predigt wird. Ich glaube, es geht gar nicht um Detail, sondern es geht um eine generelle Angst, ein Kind an eine andere Gesellschaft zu verlieren. Und es ist wahrscheinlich mindestens so wichtig, dass es keine, zum Beispiel bei den religiösen, streng religiösen Juden, dass Mädchen und Buben nicht andersgeschlechtliche Kinder sich in die verlieben und dass es dann vielleicht irgendwann mal zu einer Mischehe führt. Und die wirklichen Probleme, die liegen, glaube ich, bei diesen Familien verständlicherweise aus ihrer Sicht der Dinge, aber nicht verständlicherweise aus Gesicht von der Gesamtgesellschaft. Oder?
Wie können wir das lösen?
Das kann man gar nicht lösen. Weil da muss ich jetzt einfach sagen, nach all dem Multikulturellen und Religiösen, was ich schon erlebt habe und selber in mir drin habe, muss ich einfach sagen, da muss man sich entscheiden, in welche Gesellschaft will man leben. Weil da ist einfach das Risiko vom Leben ist einfach unendlich gross, dass sich eine Tochter oder Sohn in eine anders religiöse Tochter oder Sohn in einen Tram verliebt. Und das können sie weder mit Religionsunterricht noch mit irgendetwas anderem verhindern. Und ich muss noch schnell vielleicht dazu sagen, man darf das nicht einfach abtun, weil man muss verstehen, also eine enge religiöse Bindung, ich habe die nicht, also mir fällt das schwer, das zu verstehen, aber ich habe eine enge Bindung an unsere Kultur und die hat natürlich wieder einen ganz grossen religiösen Bestandteil. Aber die Familien, die haben wirklich ganz grosse Ängste und da muss man, glaube ich, viel mehr bei den Eltern einfach Aufklärungsarbeit machen und die Angst nehmen, dass die Schulen sind, die Kinder nicht will entfremden, aber das Leben in dem Kulturkreis, das machen wird. Ganz unweigerlich.
Wie war es denn bei Ihren Kindern? Sie, die eben so aus dem multireligiösen Umfeld kommen, sind Sie vielleicht fast ein bisschen froh gewesen, dass die Kinder ein bisschen Struktur bekommen haben im Religionsunterricht?
Also bei mir ist es noch viel schlimmer gewesen. Ich habe bedauert, dass Kinder keinen Religionsunterricht hatten. Jetzt aber im Sinn von Religionskulturunterricht. Oder? Als eine ethische Grundlage, und ich glaube, dass die judeo-christliche so valabel ist wie viele andere auch. Das bedauere ich sehr, weil ich sehe eine Zeit auf uns zukommen, wo wir uns wahrscheinlich werden müssen bekennen, nicht zu einer Religion, sondern eben zu einer Kultur, die ein sehr grosser Teil von der judeo-christlichen Religion in sich inne hat. Also der Culture Clash, wo man jetzt redet, zum Beispiel zwischen Islam und unserer christlichen Welt, da wird wahrscheinlich noch müssen ausdiskutiert werden. Vor allem ist es ja immer dann schwierig, wenn auf der anderen Seite, wenn eine Religion in dem Sinn ich will jetzt das Wort militant nicht brauchen, aber es fällt mir kein anderes ein, aber also so spezifisch darauf besteht, dass ihre Regeln die richtigen sind, dann muss ja eine andere Kultur eine Art wieder gegenhalten. Und ich stelle fest, dass in der Generation, wo ich bin, das ist natürlich auch ein bisschen älter, dass wir eigentlich eine Art eine kulturlose Gesellschaft sind. Also wir selber mit, also von unserer Generation sind sehr viele aus der Kirche austreten und haben keine Bindung mehr und haben auch kein Argumentarium mehr. Aber das läuft natürlich auf einer ganz anderen Ebene. Das kann weder Grundstufe noch die Oberstufe. Das ist nicht die Aufgabe. Das, glaube ich, das ist die Aufgabe vom jungen Erwachsenen, sich dann in seinem Leben zurechtzufinden und Stellung zu nehmen. Für was will ich einstehen?
Also der Unterricht, der jetzt so langsam aufbauen wird, eben zum Beispiel im Kanton Zürich, Religion und Kultur, wäre eigentlich das, was Sie sich für Ihre Kinder gewünscht hätten?
Ja, ich finde, der schafft eine Basis, und zwar für, egal, ob es aus welchem religiösen Hintergrund, dass es kommt. Ich schaue das natürlich schon an, wie es Frau Eppli gesagt hat, also eine erweiterte Allgemeinbildung, also ich schaue sogar noch ein bisschen mehr an, als einen ganz spezifischen geschichtlichen Unterbau, der auch verstehen lässt, warum gewisse Sachen, zum Beispiel Demokratie, Föderalismus, all solche Sachen, das hängt ja alles sehr, sehr eng denken, geisteswissenschaftlich zusammen.
Mhm. Obwohl, das wäre jetzt bei mir im Geschichtsunterricht vorkommen.
Ja, aber das, ich wollte ja damit sagen, dass sie, das ist banal, ist einfach zu sagen, schauen Sie den Religionskrieg an. Aber ich wollte sagen, eine Entwicklung von einem Volk, aber auch von ganz Europa, ist, und wenn, schauen Sie den Unterschied zu Amerika zum Beispiel, oder Osteuropa, Westeuropa, da hat Religion, der religiöse Unterbau, der ethische Unterbau, der Wertekodex einen ganz entscheidenden Anteil dran. Und darum ist es auch ganz entscheidend und ganz wichtig, dass unsere Kinder das überkommen. Aber es ist auch entscheidend und wichtig, dass sie wissen, was Islam ist, was Hinduismus ist, was Judentum ist. Weil die Welt, das ist jetzt vielleicht eine der positiven Folgen von der Globalisierung, die ganze Welt wird unsere Kinder mal betreffen. Und nicht nur das Abendland, oder?
Bevor wir weiter diskutieren, möchte ich noch in einen weiteren Religionsunterricht mit Ihnen reinhören. Es ist ein Ausschnitt aus dem Koranunterricht vom Islamischen Zentrum Zürich. Es sind Primarschüler, zum Teil auch noch ein bisschen jüngere Schüler in dieser Klasse. Es ist das sogenannte Teaching in Religion, also ausschließlich islamischen Unterricht. Und alle Schülerinnen und Schüler in diesem Unterricht sind Muslim. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Ich möchte euch heute die Lektion geben über die 5 wichtigsten Sachen im Islam. Ich tue euch das erste Mal die 5 Punkte aufzählen und dann schauen wir die detailliert noch an. Die erste wichtige Sache ist die Basis von unserem Glauben. Der Bezeugungssatz, dass es keinen Gott gibt außer Gott und dass Mohammed der Prophet von Gott ist. Der Moslem spricht die in jedem Gebet aus und auch derjenige, der in den Islam eintreten will. Der zweite Punkt ist das Ausführen der Gebete. Es gibt 5 Gebete pro Tag und Nacht. Das Erfüllen von der Zakat, das ist der dritte Punkt. Das ist eine Abgabe, die die Reichen zahlen, die zum Beispiel eine bestimmte Menge Geld oder Tiere haben. Das kommt dann zum Beispiel den armen Muslimen zugute. Die vierte Sache ist Pilgerfahrt, Al-Hajj auf Arabisch, zur Kaaba. Kaaba ist das würfelförmige Haus in Mekka. Es ist der heiligste Ort für die Muslime. Und jetzt habe ich eine Frage. Ad-Aya, wir sind jetzt im Monat Schaban. Kannst du mir sagen, welcher Monat jetzt denn kommt?
Ramadan.
Masha'Allah, bravo Aya. Also, der 5. Punkt ist das Fasten im Monat Ramadan. Dann wir jetzt einmal den ersten Punkt miteinander im Detail anschauen. Der Bezeugungssatz, den wir durchgenommen haben, es gibt keinen Gott außer Gott. Wer weiß, wie das auf Arabisch heisst? Rayyan?
La ilaha illallah.
Bravo, Rayyan. Wir haben ja auch Kinder aus vielen verschiedenen anderen Ländern, wie zum Beispiel aus Somalia, Indonesien oder Pakistan. Sie sagen dann das wieder in einer ganz anderen Sprache.
Aber die Bedeutung von dem Satz ist egal, in welcher Sprache wir das sagen, ist, dass nichts ausser Gott die Anbetung verdient. Gott, der Schöpfer von allem, gleicht seinen Geschöpfen nicht. Also, alles, was man sich vorstellen kann, Gott ist anders. Weil unsere Vorstellung ist ja auch von Gott erschaffen. Gott ist nicht wie wir Menschen, er hat keine Limiten. Gott und seine Eigenschaften haben keinen Anfang und kein Ende. Und Gott existiert ohne Platz. Gott, der Allmächtige, ist vollkommen. Er braucht keine von seinen Geschöpfen. Gott und seine unzählbaren Eigenschaften sind vollkommen und unveränderlich. Wir Menschen sind erschaffen, wir verändern uns, aber Gott, unser Schöpfer, ändert sich nicht. Und dass Gott keinen Partner hat, das ist im ersten Bezeugungssatz, es gibt keinen Gott außer Gott, enthalten. Der zweite Bezeugungssatz heisst, ich bezeuge, dass Mohammed der Prophet von Gott ist. Hassan, kannst du mir sagen, wie das auf Arabisch heisst?
Ashhadu anna Muhammad Rasulullah.
Masha'Allah, bravo Hassan. Die Bedeutung von dem ist, dass der Prophet Mohammed wahrhaftig war in allem, was er gemacht, gesagt oder angekündigt hat. Wir glauben an alle Propheten vom ersten Mensch Adam, wo Gott ihn ohne Vater und ohne Mutter erschaffen hat. Über den Prophet Moses, den Prophet David, den Prophet Salomon, bis hin zum Prophet Jesus, wo Gott ihn ohne Vater erschaffen hat. Und an den letzten Prophet, sein Name ist Mohammed. Sie sind alle Muslime gsi. Es hat ca. 124'000 Propheten gegeben. Alle haben die Leute aufgefordert, nur Gott allein anzubeten und ihm nichts zuzugesellen und jeweils am Prophet von der Zeit zu glauben. Und das ist genau die religiöse Bedeutung vom Wort Islam. Alle Propheten haben nur die Worte gesagt. Sie sind intelligent und mutig gewesen. Und sie haben alle ein schönes Aussehen und eine schöne, klare Stimme gehabt.
Karin Hijazi, ein Ausschnitt aus dem Koranunterricht. Die Frau Häppli hat vorher gesagt, sie sei noch nicht angegangen worden, dass man vielleicht auch Räume von der Stadt bekommt für so einen Unterricht. Aber wäre das wünschenswert für Sie?
Ja, also ich möchte erst noch kurz berichten, es ist ein Religionsunterricht, weil es ist nicht der Koran in dem Sinn, wo rezitiert oder unterrichtet wird. Das nur als kurze Info. Zu dieser Frage, also wir haben sehr wohl den Wunsch, dass man könnte in öffentlichen Schulen Islam unterrichten, natürlich eben, um auch den Background eben Teaching, Religion, können zu bieten. Was bis jetzt, bis anhin uns ermöglicht worden ist, ist, dass man hat in einem öffentlichen Schulhaus gewisse Räume zur Verfügung gestellt bekommen und hat können am Samstag, also außerhalb der Schulzeiten, können den Unterricht anbieten, was natürlich für die Eltern manchmal zum Teil dann auch schwierig ist, vom Anfahrtsweg, von der Zeit etc. Und darum wäre es sicher wünschenswert, wenn der im Stundenplan könnte integriert werden. Ich weiss auch, dass die Stadt von Zürich, also die Verantwortung der Stadt, von dem informiert sind, also die wissen, dass der Wunsch da ist. Ich weiss nicht, ob das jetzt vielleicht nicht bis weiter drungen ist, also der Wunsch wäre sicher da.
Wir reden in den nächsten Stunden noch weiter. Wir werden unter anderem darüber reden, was für einen Auftrag das die Schule wirklich hat, was eigentlich das Gesetz genau sagt, was soll das Elternhaus übernehmen, was eben zum Beispiel die Kirche oder das islamische Zentrum. Wir werden darüber reden, gehört der Glaube überhaupt in die Schule, ganz generell? Soll das nicht alles privat verfrachtet werden? Sage ich jetzt einmal ganz salopp. Genügt dann vielleicht nicht einfach der private Religionsunterricht? Die Diskussion geht also weiter nach den 9. Ich gebe jetzt noch die Mailadresse durch für unsere Hörerinnen und Hörer, die Fragen haben. Vielleicht gerade Fragen an die Leute hier in der Runde oder ich gebe sie dann ein und dann schaut man, wer das sich beantworten kann. Die Mailadresse ist doppelpunkt@drs1.ch. Ich wiederhole, doppelpunkt@drs1.ch.
Wie viel Religion braucht es in der Schule? Religions- und Ethikunterricht, über das diskutieren wir also auch in der nächsten Stunde noch. Wir diskutieren gerade weiter nach den 9 Nachrichten. Dann auch mit Ihren Fragen und Kommentaren. Die können Sie schicken an, ich sage es nochmal, doppelpunkt@drs1.ch.
Doppelpunkt. Forum.
Sie hören die zweite Stunde vom Doppelpunkt Forum. Es geht heute um wie viel Religion braucht es eigentlich bei uns in der Schule? Religions- und Ethikunterricht in der heutigen Bildung. Wie sieht denn der Religionsunterricht von der Zukunft aus? Um diese Frage geht es jetzt unter anderem in dieser zweiten Stunde. Gäste bei der Christine Schultes im Studio sind, ich stelle es nochmal kurz vor, Regine Äppli, sie ist Bildungsdirektorin vom Kanton Zürich. Dann Katharina Frank, sie ist Religionswissenschaftlerin. Karin Hishesi, sie ist Muslimin und Religionslehrerin im Islamischen Zentrum Zürich. Dann ist auch dabei Delen Ringier, Präsidentin von der Stiftung Elternsein. Der Guido Estermann, er ist ehemaliger Katechet und Katechetenausbilder, Theologe und Religionspädagoge. Dann noch der Anton Strittmatter vom Dachverband der Schweizer Lehrerinnen und Lehrer. Und der Markus Baumgartner, er ist Professor für Didaktik und Co-Autor von «Weltbilden, einem Lehrmittel für den schulischen Religionsunterricht».
Ich gehe gerade zu Markus Baumgartner. Wir wollen jetzt zum Anfang der zweiten Stunde einmal in die Lehrmittel hineinschauen, wo die Schüler und Lehrer vor sich haben. Das ist eine ganze Beige, wo sie da mitgeschafft haben daran, dass die Unterlagen werden, wenn ich richtig informiert bin, im Kanton Aargau gebraucht. Ja. Werden die vielleicht dann auch einmal noch in anderen Kantonen zum Einsatz kommen?
Das kann nicht ich entscheiden, das entscheiden die kantonalen Regelungen. Wir im Aargau haben das Schulfach Ethik und Religionen seit 2005 als Obligatorium. Und in dem Zusammenhang sind auch die Idee aufgekommen, jetzt auch ein Lehrmittel zu machen, um diesen Lehrpersonen zu helfen, einen Einstieg zu finden in das Fach. Frau Äppli hat es vorher gesagt, Religion war ein Tabugebiet gewesen. Man hat Arbeitsblätter gemacht, ein kleines Beispiel, einfach von der eigenen Gemeinde, von Aarau zum Beispiel, wo jede Bank feinsäuberlich eingezeichnet ist, aber der Friedhof fehlt. Und ich denke, das sind einfach spannende Zeichen, wo das für Schüler und Schülerinnen Fragen auftauchen, wo man dann kann miteinander behandeln.
Ich habe eben darum ein bisschen provokativ gefragt, weil ich weiss, dass man im Kanton Zürich ja den Unterricht schon hat, aber das Lehrmittel eigentlich noch fehlt, Frau Äppli.
Wir tun die Zeit jetzt überbrücken, bis wir dann das Lehrmittel auch haben, das in Erarbeitung ist. Wir haben so Unterrichtsmaterialien für die Lehrpersonen zur Verfügung gestellt. Sie haben ja eben die Ausbildung gehabt und zum Teil beziehen wir uns auch auf eben Lehrmittel aus anderen Kantonen. Und eben, ich glaube, wichtig ist, es gibt ja auch schon vorbestehende Lehrmittel, jetzt gerade von der Oberstufe,
wo man da schon kann brauchen.
Wo man zum Teil auch kann brauchen. Also wir haben bisher das, was man braucht hat, auch in der biblischen Geschichte, das ist nicht irgendwie gedrängt von religiösem Bekenntnisunterricht, sondern ist hat sehr viel auf weite Strecken auch Kunde und von dem her kann auch ein Teil von dem noch gebraucht werden. Also es hat genug Material, um den Unterricht können zu bestreiten.
Also Markus Baumgartner, was findet man da zum Beispiel in den Lehrmitteln, die Sie mitgeschafft haben, dran?
Die Lehrmittelreihe heisst «Weltbilden». Ich denke, der Titel ist programmatisch. Es geht darum, dass Lehrpersonen mit ihren Schülern und Schülerinnen zusammen, wenn sie die Welt entdecken, historisch, geografisch, naturwissenschaftlich, wie auch immer, dass sie den Aspekt vom Religionenbezug und vom Ethikbezug auch mit einbindet. Ganz konkret, wenn es um ein Gotteshaus geht oder um ein religiöses Gebäude, dass man dieser Frage auch nachgeht, was machen die Menschen dort drinnen? Also, dass man das wahrnimmt, was lebt, wie Religion lebt. Ich denke, das ist ein Hauptziel, eine Wertschätzung dem Phänomen Religion gegenüber aufzubauen, ein Interesse zu wecken, dass Schüler und Schülerinnen verstehen können, warum das Menschen unterschiedlicher Couleur, Herkunft, kultureller Bindung, religiöser Prägung in dieser Welt zusammenleben. Was findet man da rein, in dem Weltbilden? Ich schlage jetzt einfach auf das Primarschullehrmittel, wo 6 Themenfelder aufgespannen sind. Das eine ist einmal überschrieben mit Spurensicherung. Ich denke, das ist etwas vom Allerspannendsten für Lehrpersonen, zu erfahren, was Kinder selber, die Schüler und Schülerinnen, verstehen, wahrnehmen unter diesen Begriff Ethik und Religionen. Da kommt von den von der Taxkarte, von der Telefontaxkarte, wo per Zufall ein Dreikönigsbild drauf ist, über eine tote Libelle und so weiter, kommen ganz unterschiedliche Sachen ins Schulhaus und mit dem dann zu arbeiten. Da innen sind Unterrichtsmaterialien präpariert, die einen Zugang eröffnen.
Also bis hin zu der Frage, was kommt denn nach dem Tod? Von der Libelle bis zu dieser Frage?
Natürlich, das ist eben genau so, zeigt sich die Frage. Die zeigt sich nicht als eine abstrakte Frage, Leben nach dem Tod, sondern als eine Erfahrung, ein Fund, wo etwas auslöst bei Schülern und Schülerinnen.
Gerade einen kleinen, eine Frage anhängen oder vielleicht auch einen Zweifel anmerken. Also wenn Sie da von Gotteshäusern reden und von Wertschätzung von dem, was in diesen Gotteshäusern passiert. Ich meine, ich hatte auch Zuschriften gehabt von Atheisten, die eben sagen, die Religion ist von Menschen erfundene Geschichten und wie soll ich sagen, Verhaltenskodex für eine Gesellschaft, aber wir glauben nicht an Gott oder Gott existiert nicht. Und die Kinder müssen auch in den Unterricht. Und von dem her muss man also eben, es darf wirklich keine Bewertung haben, ob jemand religiös sei oder nicht, sondern es geht darum, dass es Religionen gibt, zu erklären und was sie hervorgebracht haben, auch im kulturellen Sinn. Ich meine, in unserem eben christlich dominierten Leben und Gesellschaft gibt es unzählige kulturelle Ausdrücke. Ich meine, ich denke an die geistliche Musik, ich denke an all die Malereien, die Marienbilder. Und die darf auch jemand anschauen, der nicht religiös ist und die schön finden und verstehen, warum das Maria einen roten Rock oder einen blauen Rock oder irgendetwas hat. Das ist dann fast schon Kunstgeschichte. Also es hat natürlich Übergänge in allen Bereichen. Aber das gehört auch zu Kultur, Religion und Kultur, dass man eben auch den Ausdruck aus der Zeit heraus, wo das Leben hauptsächlich religiös bestimmt war, kennenlernt.
Ellen Ringi möchte etwas dazu sagen.
Ja, jetzt würde ich eigentlich an diesem Punkt gerne Fachleute fragen, warum gehen wir denn nicht ein bisschen weiter? Ich meine, jetzt wird wieder ein Religionsunterricht, egal wie er denn heisst, weil Ethik und Kultur und sonst irgendetwas, aber er wird eigentlich wieder eingeführt, so wie er immer war. Er versteht sich als geschichtliche Ergänzung zum geschichtlichen Unterricht und als ein Teil vom kulturellen Background. Aber warum gehen wir in der Schule nicht ein Stück weiter zu etwas, wo ja in der ganzen Welt von allen Thinktanks schon angedacht wird, wie zum Beispiel stellvertretend jetzt für alles das, was passiert, der Professor Küng mit seinem Projekt Weltethos. Warum erzieht man nicht junge Menschen jetzt zu einem ich mag das Wort Glauben nicht so gern nehmen, aber zu einer religiöse Unterweisung, die eine globale ist, die für alle Menschen eine zugängliche, vielleicht mit Ausnahme von der Orthodoxie selbstverständlich, die nehme ich mal aus. Warum geht man da nicht einen Schritt weiter und macht etwas Mutiges?
Ein Deckel über alle überpasst.
Das ist ein Zukunftsweg. Das ist nicht der Deckel drauf und zu, sondern wie gestalte ich eine Zukunft ohne, dass es je wieder Religionskrieg gibt und dass es Leute gibt, die nur in die protestantische oder ausschließlich in die katholische Metzgerei gehen.
Und ein Deckel, der über die Atheisten will passen.
Nein, auch nicht. Atheisten, das ist nochmal etwas. Nein, sorry. Ich glaube, das ist ein grosses Missverständnis. Atheisten sind Leute, die gar nicht glauben.
Aber das was Sie quasi vorgeschlagen haben, nein, das Globale.
Ja, aber das Projekt Weltethos, wenn Sie das mal ein bisschen genauer anschauen, das tut die Essenzen von allen Religionen berücksichtigen. Und zwar, und einfach dort versuchen, etwas abstrahieren von diesen Partikularausdrücken, die ja die einzelnen Religionen für die anderen so untauglich machen. Weil ich darf erinnern, die 10 Gebote sind in allen 5 Weltreligionen in etwa die gleichen. Und der Satz, tu keinem an, was du nicht willst, was man dir antut, der gilt für jeden Menschen auf der ganzen Welt. Also, sie können durchaus einen ethisch valablen Maßstab, das ist vielleicht ein Mindestmaßstab, aber die Schule darf ja nicht religiös unterweisen. Auftrag gesagt, sondern sie muss ja die Menschen, sie hat ja einen Auftrag, Menschen zu, oder Kinder zu reifen Erwachsenen herzubinden, die dann nachher selber die Entscheidung für ihr Leben übernehmen. Und für das, für die Entscheidung brauchen sie ja ein Grundlagenmaterial, eine Entscheidungsgrundlage, oder? Und da gehört ganz sicher eine ethische Bildung dazu.
Ich gebe nochmal die E-Mail-Adresse durch für die Leute, die Fragen haben, an unsere Fachleute in der Runde, doppelpunkt@drs1.ch. Ich wiederhole sie nochmal, doppelpunkt@drs1.ch.
Könnte der Baumgartner das noch beantworten? Weil, oder
der Herr Estermann.
Ja, oder Frau Frank.
Herr Estermann, also, bitte.
Ich tue da gerne eine Antwort geben, weil es ist eben genau der Punkt, den wir in der Zentralschweiz und ich glaube auch in diesen Lehrplänen eben haben. Also es ist tatsächlich so, dass wir die ethische Bildung genau auf diesen Grundlagen, wie Frau Rini sie vorschlägt, nämlich machen. Und somit wird der Ethikunterricht eben nicht ein neutraler Unterricht, sondern das ist ein geprägter Unterricht, oder? Genau so, wie sie es vorschlägt, nämlich, aber prägt, dass eben Kulturen sich darin wiederfinden. Und mir ist die ganz wichtige Unterscheidung, weil da geht es um eine ethische Bildung. Wir haben jetzt die ganze Zeit eigentlich um die Frage von Religion geredet. Und da dünkt es mich, müssen wir schon eine kleine Unterscheidung machen, die nicht unwesentlich ist. Ethische Bildung ist eins. Das Phänomen Religion zu entdecken, ist das andere. Und ich glaube, das Phänomen Religion zu entdecken, das ist der brennende Punkt. Ethische Bildung, in dem Sinn, wie Sie es vorschlagen, da glaube ich, da sind wir konsensfähig.
Und der zweite Punkt gehört jetzt zu den Aufgaben der Schule?
Das glaube ich ganz bestimmt. Und da ist sicher etwas in der pädagogischen Landschaft, wo auch muss diskutiert werden, nämlich die Frage der Normen und Werte, wo man vertritt, wo man sagt, was sind unsere normativen Grundlagen, wo wir unsere Kinder erziehen wollen. Ich stelle fest in der Lehrerbildung, dass das an für sich bei Studierenden nicht unbedingt ein riesiges Problem ist. Man ist eigentlich sich sehr schnell einig, dass es in die Richtung geht, die Frau Rini eben auch vorschlägt.
Ja, bitte, Herr Strittmatter vom Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer.
Wir meinen, dass Priorität jetzt in der öffentlichen Schule klar müsste bei der ethischen Bildung liegen. Das kann man nicht ganz trennen. Es ist aber, stimme Ihnen zu, Herr Estermann, etwas ganz anderes. Religion kommt von Rückbindung, irgend so etwas Höherem, oder? Und das ist dann die private Überzeugung von Gott oder von Göttern oder wie auch immer und wie man das herleitet. Wenn Sie jetzt aber sagen, ja, bei den Studierenden und so weiter, sei das nicht so das Problem mit der Ethik, müssen wir jetzt einfach mal feststellen, wir haben ein gravierendes Problem mit der ethischen Bildung. Es gibt kein einziges, aber auch kein einziges Ethik-Lernziel, kein einziger ethischer Kanon, der neun Jahre lang systematisch aufgebaut worden ist, bis jetzt. Das erhoffen wir uns von der modernen Lehrplänen, dass endlich so etwas wie ein systematischer Aufbau kommt. Und wir kommen nicht drum herum, da teile ich die Meinung von der Frau Ringe, wir kommen nicht drum herum, uns mal auf einen Kanon von ein paar ethische Grundsätze, ob wir die dann beim Königsein Weltethos holen oder zum Beispiel einen Blick mal in unsere Bundesverfassung würden werfen, wo ganz viele derige ethische Grundwerte drin sind. Und dann müssen wir uns darüber unterhalten, was tun wir, damit die aufgebaut werden. Und der Bezug zur Religion gibt einerseits eine zusätzliche Stützung von diesen ethischen Werten, weil sie religiös begründbar ist. Und andererseits muss ich sagen, gewisse von diesen Werten hat man gegen die Religionen müssen erkämpfen, gegen die Religion, die immer sich mit dem Feudalismus verbunden hat. Moderne Werte wie Gewaltentrennung, Willkürverbot und so weiter kommen natürlich überall her, nur nicht aus den Religionen. Das ist die Errungenschaft von der Aufklärung, wo man gegen die Kirche müssen ringen. Und andere Werte haben wir dank der Kirche bei uns drin gehabt, dank der Religion. Das kann man neutral darstellen. Aber wichtig wäre, und ich glaube auch die sich heute so recht beklagen, die politische Bildung leidet im Argen, und so weiter, die meinen im Grund das Fehlen von einer wirksamen und zielorientierten ethischen Bildung über die ganzen 9 oder 11 Schuljahre hinweg.
Ja, bitte, Herr Estermann.
Ja, also so ganz würde ich das jetzt nicht so sehen. Also ethische Bildung kommt durchaus im Kanon vor, und zwar unter der Kompetenzfrage, wenn man von Sozial- und Selbstkompetenz redet. In diesem Bereich wird durchaus etwas quasi heute in der Schule praktiziert, was man mit ethischer Bildung sagen kann. ein Curriculum im Bereich ethische Bildung zu machen, das ist gar nicht so einfach. Wissen Sie, das Problem ist eben das. Ich kann durchaus eine Einsicht haben, wie gut das Handeln geht. Oder? Ich meine, tätig geht es darum, dass ich gut handeln und richtig handeln. Aber ob ich das nachher dann auch mache, ist ganz eine andere Frage. Und ich meinte, ethische Bildung ist nicht in einem Curriculum quasi einfach fassbar, sondern ethische Bildung ist performativ das, was im Schulhaus, dort, wo man lebt, dort, wo man zusammen ist, praktiziert wird. Also das, ein Gefäß braucht, das man auch thematisiert, da bin ich einverstanden.
Ja, Frau Ringier.
Also, dass man sieht sehr gut, wie eng die ethischen Grundlagen verbunden sind mit der gesellschaftlichen Funktion, zum Beispiel im Strafrecht. Also, sie werden natürlich keinen Strafrichter finden, mit Recht auch, wo eine, und das ist ja jetzt auch zum Beispiel der Culture Clash Islam, eines der grossen Probleme, wo ein Gesetz von einer anderen Kultur, ob das ein richtiges ist oder nicht, und ich jetzt gar nicht hier diskutieren, wir machen nicht eine Inhaltsdiskussion, aber das kann in unserem Wertekodex nicht umgesetzt werden. Also, ich glaube, ich muss da nicht ausführlicher werden, das, Sie wissen alle, was ich meine. Es ist für mich schon ziemlich wichtig, jetzt gerade als Juristin, dass junge Leute natürlich den Wertekodex wie auch immer mit dem religiösen, kulturellen Hintergrund, dass die den auch verinnerlicht, weil sie nachher auch als Staatsbürger an dem gemessen werden. Strafrecht setzt natürlich ziemlich dramatisch die Werte durch, wenn ich das so sagen darf.
Ich möchte jetzt zum Moderator Bernhard Siegmann gehen. Er hat in der Zwischenzeit die Mails gesichtet, die reingekommen sind. Bernhard Siegmann, was sind da für Fragen gekommen?
Ich habe die natürlich versucht, ein bisschen zu büscheln. Und da gibt es sicher einen Teil, der geht in die Seite rein, wo dann jetzt der Religionsunterricht hingehört. Da gibt es den Hanna Ritter, sie ist Lehrerin, schreibt uns, sie finde, in der Primarschule gehöre nicht rein die Information über andere Religionen, und zwar nicht, weil sie das nicht gut findet, sondern weil sie finde, das verwirre Kind und destabilisiert schlussendlich Gesellschaft, weil am Fundament gerüttelt wird, bevor es richtig geleitet ist. Darum fände sie, in der Primarschule soll man zuerst mal über Gott und das Christentum reden. Dann hat uns auch der Marcel Küchler geschrieben, er findet ganz andere Meinung. Religion gehöre gar nicht an die Schule und eine religiöse Erziehung sollten auch die Eltern nicht machen, bis die Kinder so alt sind, bis sie sich überhaupt selber ein Bild können machen zu den verschiedenen Weltreligionen. Also das alles total offen lassen und den Kindern vielleicht darüber erzählen, aber nicht schon unterrichten und sagen, was sie sollen machen. Und natürlich, dann ist jetzt, das haben wir auch diskutiert, wo soll der Unterricht stattfinden, integriert in die Stundenpläne oder nicht. Da schreibt jemand, weiss man auch, dass der Wunsch von der katholischen Seite da ist, dass der Unterricht integriert wird im Stundenplan. Sie müssen die Kinder unterrichten zu unmöglichen Zeiten, am Morgen früh oder über den Mittag, und das sei, am Schluss sagen alle unzufrieden. Das wäre so ein Teil, wo man könnte sagen, es geht so hin in die Richtung, wo soll Unterricht stattfinden. Und was wirklich reinkommt, ist ein ganzer Block da von verschiedenen Mails, wo zum Beispiel als Beispiel Esther Mühling-Bär von Muralto schreibt, sie wäre sofort einverstanden, dass an den Schweizer Schulen Islamunterricht geben würde, wenn auch in islamischen Ländern christlichen Unterricht erteilt würde. Also da geht es jetzt einfach um die Akzeptanz, würde ich sagen, von den verschiedenen Religionen. Und da sind wirklich verschiedene Mails reingekommen, die gehen alle in die gleiche Richtung. Sie sagen, das sei, sie können sich nicht denken, in einer anderen Religion. Bei uns würden wir alle anderen Weltreligionen akzeptieren, aber wenn wir würden in ein muslimisches Land gehen, dann könnten wir unser Christentum nicht ausleben. Und folgerichtig schreibt dann da noch der Gusti Polak, müsste der Startunterricht in der Mehrheitsreligion müsste der Startunterricht in der Mehrheitsreligion halt eben in dem Land bei uns, müsse ganz klar das Christentum sein. Also es geht so in die Richtung, wo man kann sagen, die Leute kritisieren schon ein bisschen, dass man das so breit auftut, den Religionsunterricht.
Danke, Bernhard Siegmann. Und ab jetzt kann man auch anrufen und die Meinung sagen. Ich gebe die Telefonnummer durch, 0848 440 222. 0848 440 222. Wie soll der Religionsunterricht aussehen? Was gehört rein? Was vielleicht nicht, nach Ihrer Meinung, gehört der Religionsunterricht überhaupt in die Schule? Ich werde gerade zu Karin Hijesi gehen und Bezug nehmen auf eines von diesen Mails. Quasi in den anderen Ländern müsste quasi dann der katholische Religionsunterricht auch eingeführt werden. Sie haben ja ein paar Jahre in Libanon gelebt. Wie ist es dort?
Also eben, ich bin seit 2 Jahren in der Schweiz, ich bin 6 Jahre im Libanon gewesen. Und was einfach der Vorteil ist, jetzt zum Beispiel im Libanon, wo ja verschiedene Religionen auch miteinander leben und wo eine Moschee neben der Kirche steht oder umgekehrt, dass man die Schulwahl in dem Sinn, also eine grössere Möglichkeit an Schulwahlen hat, was in der Schweiz halt auf einer sehr teuren Privatschule vielleicht, wo man dann noch einen gewissen Einfluss hat auf das, was unterrichtet ist, und der ist sicher auch sehr minim, hat man dort die Möglichkeit, zum Beispiel eben, dass eben eine christliche Familie halt ihr Kind in eine christliche Schule schickt und eine muslimische Familie wie meine Kinder halt in eine islamische prägte Schule gehen, wo natürlich den Vorteil hat, ich sehe jetzt, dass einfach in gewissen praktischen Angelegenheiten, wie zum Beispiel, jetzt kommt dann gleich der Ramadan, und für meine Kinder ist es einfach da sehr schwierig, weil sie dann vielleicht das einzige Kind sind in der Schule, das fastet und dann alle finden, also was nicht unterstützt wird natürlich, sondern man sagt, du bist nur immer müde und das musst du nicht und warum machst du das überhaupt, und auch von den Lehrern eigentlich dort nicht, ich will nicht unbedingt, dass das vielleicht unterstützt, sondern aber nicht das Kind in dem Sinn demotiviert, das stört mich manchmal ein bisschen. Dort sind natürlich unter anderem Kinder, es ist viel einfacher, sie beten da gemeinsam und so weiter. Und das war für mich auch der Grund gewesen, warum ich ausgewandert bin. Aufgrund des Krieges sind wir dann mehr oder weniger gezwungen gewesen, wieder zurückzukommen, was ich bis heute eigentlich auch bedauere. Und ich bin oft überzeugt, dass gerade in den jungen Jahren sich den Eltern die Eltern dem Kind den Weg weisen, wie das Kind dann später mit dem Weg, auf dem Weg weitergeht oder eben ausschert, das ist wieder eine andere Sache, und das ist letztendlich etwas, was dann nicht mehr in meinen Händen liegt. Ich denke, auf meine Aufgabe als Eltern ist, dem Kind etwas auf seinem Weg mitzugeben, und darum stellt sich für mich, also in der Schweiz ist auch das Problem, dass ich die Möglichkeiten nicht so habe, und in anderen Ländern, also ich kenne es jetzt noch vom Libanon, ist das sehr wohl möglich, dass eben ein christliches Kind an eine christliche Schule geht und nicht muss quasi zwungenermassen dann im Islamunterricht teilnehmen, zum Beispiel.
Ja, bitte, Frau Rimier.
Es ist mir gerade in den Sinn gekommen, dass die Frage nicht beantwortet ist. Wie ist denn das in islamischen Ländern? Der Libanon, hast du jetzt vielleicht gerade eine Ausnahme, der hat eine grosse Tradition vom Zusammenleben mit christlichen, also mit Leuten, die christliche Religion haben. Aber wie ist es denn in anderen, in den normalen islamischen Ländern mit christlichem Religionsunterricht? Also ich weiss es nicht, ich stelle die Frage. Also Sie haben sie gestellt.
Ich persönlich kann natürlich nur aus meinen Erfahrungen reden. Also ich habe nicht in verschiedenen Ländern gelebt, dass ich kann sagen, dort ist so und dort ist so. Ich kenne es jetzt oft aus dem Libanon. Ich weiss einfach, dass es in anderen islamischen Ländern sehr wohl christliche Gemeinden gibt, auch Kirchen gibt, sei das in Ägypten oder in anderen Ländern. Aber ich kann jetzt das aufs Schulsystem bezogen in dem Sinn nicht beantworten, weil ich einfach Kenntnis darüber nicht habe.
Ja, bitte, Frau Frank.
Also ich kenne ein bisschen die Situation in der Türkei. Da muss man einfach sagen, dass der Anteil von Christen sehr, sehr gering ist. Und dass in der Türkei, an den Schulen, gibt es auch eine Art, so haben die Türken mir gesagt, eine Art einen religionskundlichen Unterricht, wo durchaus auch über andere Religionen berichtet wird.
Wo zum Beispiel eben die muslimischen Schüler dann auch dabei sind?
Auf jeden Fall, ja. Das sind dann alle zusammen im Unterricht. Nebst einem islamischen oder einem Koranunterricht.
Wir haben den ersten Hörer oder eine Hörerin am Telefon. Bitte, Bernhard Siegmann.
Es ist der Rolf Stalder von Oberglatz, der eine ganz gute Frage stellt. Herr Stalder?
Ja, also Frage, es ist mehr ein Wunsch. Also ich bin durchaus dafür, dass man Religion vermittelt an den Schulen, bei Kindern und bei Jugendlichen. Ich finde es aber entscheidend, dass die Leute, die diese Vermittlung dann an die Hand nehmen, kein einschlägiges Interesse haben, also dass sie keine Rolle haben, anderweitig, also kein Pfarrer, kein Priester, kein Imam, einfach keine Leute, die in so einem einschlägigen Kontext dann eben stehen, damit man die Vermittlung wirklich neutral dann eben kann machen, weil es geht ja darum, dass man den Horizont von den Jugendlichen und von den Kindern erweitert und nicht das Interesse hat, den einzuschränken auf ein ganz bestimmtes Haus, auf eine ganz bestimmte Religion. Und ich finde, dort scheitern die Diskussionen eben immer wieder, weil unterschwellig die Interessen eben doch vorhanden sind, für mein Gespür.
Ganz eine wichtige Frage, Herr Stalder. Der Herr Esternau hat sich gemeldet, will etwas darauf sagen.
Ja, ich bin froh, dass die Frage kommt, weil es ist
das wirklich... Das geht um die Frage, wer steht vor den Schülern.
Das ist ganz eine entscheidende Frage, nämlich. Und ich bin sehr dankbar, dass jetzt die zur Sprache kommt. Die Einführung von solchen Fächern, Religion, Kultur, Ethik, Religion, wie sie auch heissen. Wenn das lehrplanmässig eingeführt wird, dann hat der Staat quasi einen Auftrag, kompetente Lehrpersonen auszubilden. Und in diesem Bereich, denke ich, ist es ganz entscheidend, dass man auf der einen Seite neben dem Fachwissen und der didaktischen Kompetenz auch durchaus als Lehrperson ein eigenes geklärtes Verhältnis zu der eigenen religiösen Biografie hat. Das ist tatsächlich in der Lehrerbildung manchmal ein bisschen ein blinder Fleck, das muss ich also, glaube ich, sagen. Es wird jetzt erkannt und genau das sollte eben nicht möglich werden, dass nachher dann missionarisch oder vielleicht sogar sektiererisch dann gehandelt wird. Und Haltungen von Lehrpersonen, die kann man, wenn die geklärt sind, dann glaube ich, da gibt es einen guten Unterricht. Aber es ist wichtig, dass sie geklärt sind, weil das Problem ist, dass gerade in Krisensituationen häufig eigene Haltungen, die man irgendwo integriert hat, in sich innen, dann durchbrechen. Und dann passiert das genau,
also was
nicht
darf. Also was ist zum Beispiel so eine Krisensituation?
Ja, beispielsweise eine Krisensituation kann sein, dass in einer Klasse ein Todesfall ist. Nehmen wir jetzt mal an, eine Grossmutter stirbt von einem Kind oder noch schlimmer, ein Unfall passiert irgendwie und das Kind ist betroffen. Das ist ein Krisenfall in einer Klasse. Und dort braucht es guten Umgang damit. Und dass dort vielleicht auch ein Phänomen Religion als Teilbereich vom Umgang eben durchaus kann ein Thema sein, das glaube ich, das ist durchaus möglich. Und dass dort die Lehrperson sehr subtil und auch geschult eben mit so Fragen kann umgehen und auch mit der religiösen Dimension von so Fragen kann umgehen, das ist ganz entscheidend. Und wenn da ungeklärte Bilder, wenn da irgendwelche Vorurteile und wenn da irgendwelche Meinungen, die halt nicht konstruktiv sind fürs Kind, die nicht dazu führe, dass man einen konstruktiven Umgang mit der Situation bekommt. Wenn das dann einfach durchbricht, dann glaube ich, dann sind wir auf einem nicht guten Weg. Und darum bin ich eben sehr froh, dass man solche Fächer einführt, weil damit der Staat auch eine gewisse Verantwortung übernimmt in der Ausbildung der Lehrpersonen. Das können meine Kollegen, glaube ich, in dem Sinn durchaus bestätigen.
Sie lassen den Doppelpunkt zum Thema Religionsunterricht und Sie können mitdiskutieren. Die Telefonnummer ist 0848 440 222. Nochmal die Nummer 0848 440 222. Katharina Frank, jetzt haben wir gehört, das klingt sehr ideal, was der Guido Estermann da sagt. Also, wie durchleuchtet man denn solche Leute?
Also ich wollte zuerst mal durchaus bestätigen, was Guido Estermann gesagt hat. Es hat sich sowohl in meiner Studie als auch in der Ausbildung stellt sich immer wieder heraus, dass nicht unbedingt jetzt die religiös oder auch antireligiös prägten Leute dann eben einen religiösen oder einen antireligiösen Unterricht werden machen, sondern Leute, die keine Distanz zu ihrer eigenen religiösen Einstellung findet. Und darum ist so eine Klärung von der eigenen religiösen Einstellung in der Ausbildung wichtig.
Kann man dann die Distanz messen? Herr Strittmatter vom Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer.
Messen kann man die natürlich nicht, aber man kann sie überprüfen, man kann sie kontrollieren. Das gehört zu den professionellen Standards, auch im Lehrberuf, dass man ab und zu kontrolliert, wie wirke ich auf andere, was löse ich aus, wie geht es mir, wenn ich bestimmte heikle Themen zu unterrichten habe. Und da kann man über sie holen von Schülerinnen und Schülern Feedback, von Kollegialfeedback, Elternfeedback, auch mal reinholen von Expertinnen oder Experten, die sagen, schauen wir mal meinen Unterricht an, gib mir eine Rückmeldung, weil selber merkt man das nicht immer. Das ist heute ein professioneller Standard, den man einfach muss durchsetzen muss. Ich glaube, wir stehen mit diesen Fächern Religion, Kultur, Religion, Ethik bei allem Optimismus am Anfang. die Langzeiterfahrung, ob das überhaupt geht. Das Gebot von der nötigen Distanz und das Vermeiden von Indoktrination oder ob man dann wieder ausweicht auf so Harmlosigkeiten wie gehabt oder so einen seichten lebenskundlichen Unterricht. Was ich sage, da so ein bisschen harmlose Religionsbriefträgergeografie und all das, wenn dann die ersten Beschwerdefälle mal durch sind und noch die Angst im Nacken hockt. Wie das landet, wissen wir nicht. Aber wir haben alle den ganz festen Willen, dass das eigentlich aus diesen zwei Gründen unverzichtbar ist, dass wir es probieren, weil wir erstens die vielen verschiedenen Religionen halt jetzt nun mal im Schulhaus inne haben und uns zum Zusammenleben nötig ist, dass man einander kennt und besser versteht. Und zweitens, es heute zu einem ganz wichtigen Bildungswert gehört, dass man die zentralen Werte, wo Religionen transportieren, wo Religionen begründen, über das Zusammenleben auf der Welt, dass das und auch die geschichtliche Bildung und alles, also die Aspekte haben wir ja alle angeschaut, dass das ein Teil vom Bildungsauftrag ist. Aber ob das jetzt besser klingt als früher, da müssen wir einfach eben gut drauf schauen, gut kontrollieren, was wirklich passiert, nicht in kitschige Illusionen abgreifen und dann bin ich mal optimistisch, dass wir einen Fortschritt erzielen.
Sind Sie auch optimistisch, Frau Hijesi?
Ja, also eben, das tönt sehr gut. Am Anfang hat ja Frau Eppli gesagt, dass man eben zuwarten und ein bisschen schauen, wie sich das entwickelt. Für mich stellen sich zwei Fragen. Also ich habe gehört, ich weiss nicht, ob das immer noch so ist, das ist noch nicht so lange her, dass immer noch zu wenig Lehrpersonen hat. Also ich beziehe es mal durch den Kanton Zürich. Wie reagiert man da? Also stellt man halt mal eben einen Lehrer, der die Ausbildung nicht gehabt hat.
Also vielleicht ein Deutschlehrer oder Geschichtslehrer.
Ja. Wie wird das überbrückt? Und läuft man dann eben nicht da in Gefahr, eben so Konflikt herbeizuführen? Und was das andere ist, eben, ist es wirklich effektiv möglich, dass jemand mit was für einem Background auch immer wirklich neutral über etwas anderes, wo er eigentlich nicht dahinter steht, religiös, kann neutral berichten. Ich frage mich einfach, ob das wirklich möglich
ist. Ich möchte auf die Frage noch zurückkommen. Ist das überhaupt möglich? Wie neutral ist das möglich? Wir möchten zuerst noch einen Hörer oder Hörerin hören. Wir hören zuerst noch die, wir kommen gerade drauf.
Am Telefon ist der Fred Büchi von Avancement geläutet und bei ihm geht es um eine Angst, die heute Abend nicht zum ersten Mal geäussert worden ist. Bitte, Herr Büchi.
Das ist der Fred Büchi aus Avance. Guten Abend miteinander. Ich muss vorausschicken, dass mein bester Freund ein Moslem aus Tschetschenien ist. Eine ganz interessante Sache, grundsätzlich. Und ich muss sagen, dass er mir etwas vorführt, was für mich sehr wichtig geworden ist. Und mir eigentlich Gewissheit gegeben hat, dass wir seit Jahrzehnten Kirchen austritt haben da. Und jetzt kommen immer mehr Moslem daher. Und die wissen haargenau, was sie wollen. Das heisst, die verwünschen uns auf dem falschen Fuß.
Sie haben gerade eine Antwort darauf.
Also, was der Herr an Angst ausgedrückt hat, ist ja weit verbreitet. Und gipfelt beispielsweise in dieser Minaretsverbotsinitiative die Angst vor der Islamisierung. Und die geht auch Jahrhunderte zurück in die christliche Welt. Und also genau da wollen wir ja mit dem Unterricht auch ansetzen, dass wir unseren Kindern zeigen, was machen die Moslems, was haben sie für Gebot, was haben sie für Wert, warum feiern sie die Viertige so, warum fasten sie ja Ramadan, Katholiken fasten vor den Ostern, es gibt auch da eben viele Gemeinsamkeiten und dann das auch in einen geschichtlichen Kontext stellen und ich meine, die Schweiz hat 7 Millionen Einwohner, da davon sind ich weiss auch nicht, 9 Zettel christlichen Ursprungs, aber vielleicht nicht mehr so aktive Kirchengänger. Und bei uns haben ja eher Freikirchen einen grossen Zuwachs. Und ich glaube, also wir leben in einer säkularisierten Schweiz. Also das heisst, Kirche und Staat sind getrennt. Und darum kann man auch in den Schulen keinen religiösen Unterricht erteilen. Das ist ein Gebot von der Bundesverfassung. Und darum stellt sich die Frage in dem Sinn gar nicht, wie viel Religion oder braucht es in der Schule. Und wir wollen aber, dass das Kind versteht, warum das beispielsweise Moslem und Juden kein Schweinefleisch essen. Was ist der Hintergrund, dass der Hindus draussen keine Tiere tötet. Und dann kann man sich ja auch noch fragen, und Menschenrechte, die wir beanspruchen, dass sie auch in der judäo-christlichen Tradition ihre Wurzeln haben. Und gleichzeitig hat aber die christliche Religion auch zu einer grossen Ausbeutung von der Erde geführt. Und gibt es da auch Wert im Hintergrund? Also das sind so die Fragen, die wir uns damit auseinandersetzen damit. Aber altersgemäß, also einem Kind kann man einem Kind im Kindergarten kann man die Frage noch nicht stellen, aber dort kann man eben die Brüche kann man diskutieren. Und von dem her soll das eben, um nochmal auf die Feststellung oder die Frage oder die Bemerkung zurückzukommen, man soll einander besser verstehen, Differenzen und Gemeinsamkeiten, um auch können von solchen Ängsten, die Ängste auch können zu relativieren und in ein richtiges Gleichgewicht zu stellen.
Sie möchte noch gerne Antwort geben auf die Frage mit der Zahl der Lehrer.
Ob wir dann überhaupt genug ausgebildete Lehrpersonen haben. Und das ist, weil wir nicht auf einen Klapp, die alle können zur Verfügung stellen, staffeln wir die Einführung von dem Fach Religion und Kultur über mehrere Jahre hinweg. Und die erste Staffel hat jetzt angefangen. Die Lehrpersonen sind ausgebildet. Ich habe gesagt, es ist ein riesengroßes Interesse an dieser Ausbildung, sodass wir eben bis ins Jahr dann 2011/12 genug ausgebildete Lehrpersonen.
Also den Unterricht gibt es erst dann, wenn man den Lehrer oder die Lehrerin hat.
Was für mich jetzt einfach noch interessant war, also ich habe angesprochen, dass mein Sohn in Schwamming in die Schule geht, und das ist, wir haben zwar ein Schreiben bekommen vom Schulpräsidenten, wo einfach geschrieben hat, dass jetzt das Schulfach eingeführt wird in der Sekundar oder bereits läuft und dass das eben obligatorisch sei etc. Aber mich hätte zum Beispiel noch interessiert, eben, dass man jetzt vielleicht auch die Lehrperson jetzt eben von dem Schulhaus zum Beispiel oder von dem Schulkreis, ich nehme an, da gibt es nicht so viel, ich finde, da hat es vielleicht mehrere, die auch für einen Schulkreis zuständig sind, oder ich weiss nicht, hätte ich jetzt noch interessant gefunden, vielleicht eben zu wissen, mit wem hat es jetzt gerade in dem speziellen neuen Fach, wo doch sicher eben gewisse Ängste oder gewisse Bedenken auf beiden Seiten vielleicht hervorruft, dass man da halt einen Ansprechpartner hat und nicht quasi dann erst in die Schule muss und fragen, wer ist jetzt da zuständig und so weiter. Also ich hätte es noch geschätzt.
Noch die Telefonnummer für die Leute, die mitdiskutieren wollen. 0848 440 222. 0848 440 222. Ich möchte noch mal aufs Thema zurückkommen. Kann man überhaupt oder wie kann man neutral unterrichten? Wer hat da ein Rezept? Ja, bitte, Herr Bernhard.
Ich will zuerst etwas anderes sagen. Stichwort neutral ist vorher gefallen. Und das, denke ich, ist ein spannendes Wort. Weil ich in Bezug auf religiöse, konfessionelle Indoktrination ist es eine Art wie selbstverständlich, dass die Neutralität auch verlangt ist, gesetzlich vorgeschrieben. Oder? Und jetzt haben wir plötzlich das Thema in der ethischen Bildung, oder? Schwappt das eine Art wie über, aber die Forderung ist da, wir wollen die Wertediskussion lancieren, wir wollen die Verbindlichkeit aufbauen, all die Fragen, ich glaube auch im LCA-Positionspapier steht ja so etwas, oder?
Also vom Verband.
Vom Verband der Lehrer, oder? Ja. Das ist jetzt eigentlich gefordert und ich glaube, das braucht wieder eine neue Austarierung von dem, was heisst eigentlich Neutralität. Neutralität heisst...
Moment. Eben. Neutralität. Das ist eine Frage, die auch oft gestellt mir worden ist. Wir können doch nicht wertneutral Schule geben. Da habe ich gesagt, es geht nicht um wertneutralen Unterricht, es geht um konfessionell neutralen Unterricht. Und ich persönlich bin absolut überzeugt, dass man das kann. Also, wenn man nicht seine Religion oder seine eigene Haltung mit absoluten Wahrheiten verbindet, dann kann man auch andere Wahrheiten zulassen und kann darüber reden und ich kann trotzdem meinen Glauben haben, wenn ich will. Also das ist ja das, was vielleicht ein bisschen die Angst ist oder was hat der Streit unter den Religionen. Alle beanspruchen eine absolute Wahrheit und das ist eben dann auch immer wieder die Angst, aber vor der muss man können in den Hintergrund stellen und über die Religion reden. Und das ist wirklich die grosse Differenz. Ich bin überzeugt, dass man das kann.
Katharina Frank, konfessionsneutral, heisst das, dass aber der Lehrer auch kann äußern, an was dass er glaubt, oder dass die Schüler das äußern? Oder ist denn das ausgeschlossen?
Also meines Erachtens ist das ausgeschlossen. Vielleicht noch zu der vorhergehenden Diskussion ist mir noch eins wichtig. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass man den Ethikunterricht nicht vorschnell in Zusammenhang bringt mit dem Religionsunterricht. Ich denke, man kann durchaus in der Schule normativ, auf eine normative Art, unseren ethischen Konsens, den wir haben in der Schweiz, vermitteln. Aber wie man die ethischen Werte dann will begründen, ob man das religiös will begründen oder einfach humanistisch, das muss man wirklich am einzelnen Schüler überlassen.
Ja, bitte, Herr Estermann.
Ich glaube, das ist ganz etwas Entscheidendes, oder? Wie gesagt, wir reden von jetzt vor allem vom Phänomen Religion. Also, dass es ein Phänomen ist in unserer Gesellschaft. Und ich warne ein bisschen vor dem, dass man das Phänomen Religion, das stimmt mir vielleicht, dass ich das als Theologe sage, aber man darf das nicht überbewerten. Es ist nicht alles Religion, was heute unter Religion verstanden wird. Häufig geht es auch um Frage von verschiedenen Kulturen. Es geht um Frage von Identität und so weiter. Und wichtig ist eben, dass man bei der Frage von Religion, wenn es dort um Neutralität geht, weiss, dass man eigentlich im Prinzip ja nicht neutral sein kann. Aber es braucht, wie Sie sagen, Frau Eppli, es braucht einen erklärten Zugang zu dieser Frage. Also ich als Person, ob ich jetzt Lehrer bin, Vater oder was auch immer, ich brauche einen erklärten Zugang, damit ich das Phänomen Religion eben mit den Schülern angehen kann. Und darum, dass Lehrmittel, wo da heisst Weltbilden, oder? Das nimmt ja das gerade auf, oder? Der Zugang, dass man Phänomene entdeckt, oder? Und Phänomene sind nicht einfach neutral. Und auch ich als Lehrperson bin nicht einfach neutral. Ich bin übrigens auch im Geschichtsunterricht nicht neutral und im Deutschunterricht bin ich auch nicht neutral. Nur dort ist es ein bisschen weniger relevant, oder?
Ja.
Ja, mir fehlt in der Diskussion immer wieder, also ich sehe natürlich, dass man vom Ist-Zustand ausgeht und ich habe auch Verständnis dafür, wenn ich jetzt auch von der Stiftung Eltern sein, als wir mit Eltern reden, denken wir oder reden wir häufig von Zukunft. Man stellt sich vor, in was für einer Welt leben unsere Kinder in 40 Jahren. Und das wird schon eine dramatisch andere Welt sein von der heute. Und wenn ich so Diskussionen teilnehme, dann frage ich mich immer, inwiefern wird auch dem Rücksicht, und ich meinte einfach, vielleicht ein bisschen provokativ in die Runde rein, jetzt aber als Mutter und als Elternvertreter, es müsste ja dann am Schluss so sein, dass Kinder in eine Welt rausgeschickt werden, wo man sagt, lasse Kinder, was ihr daheim in eurem Zimmer studiert habt, ob das jetzt der Talmud oder die Bibel oder der Koran oder irgendetwas anderes ist, ist eigentlich gleich. Hauptsache, ihr beschäftigt euch mit diesen Themen. Aber ich will weder ein Davidstern oder ein Christuskreuz oder irgendetwas auf der Brust sehen. Niemand soll seine Insignie, weil das sind alles ganz höchst persönliche Sachen. Vielleicht kann man das vielleicht ein bisschen, ich weiss auch nicht, auch ein bisschen provokativ gesagt, mit Intimität und Sexualität und so vergleichen. Ich glaube, das ist eine Art der geistige Intimität. Vielleicht kann ich das so umschreiben. Was wichtig ist, und mit dem bin ich aufgewachsen und ich glaube, das ist für die Zukunft sicher ein Schlüssel, ist, wie verhalten sich die Kinder und Jugendlichen, wenn sie das Studierzimmer, ihr Kinderzimmer hinter sich zugemacht haben und in die Welt der anderen kommen. Wie sozial sind sie? Wie bringen sie sich ein? Sind sie ein nützlicher Teil der Gesellschaft? Oder sind sie I, me and myself völlig ego-trieben? Wie sie ja viele genug Vorbilder in unserer Gesellschaft haben. Und alle diese Fragen und insofern Ethik, aber auch Religion relevant ist, sind sie für mich relevant und nicht mehr und nicht weniger.
Wir haben wieder einen Hörer oder eine Hörerin am Telefon.
Jawohl, es ist der Marc Fessler von Küsnacht und er findet das ganze vielleicht nicht in die richtige Richtung, Herr Fessler.
Guten Abend miteinander.
Guten Abend, Herr Fessler.
Ich frage mich ganz grundsätzlich, ob die Diskussion, die Sie heute Abend führen, ob die überhaupt in die richtige Richtung geht. Und es ist sicher politisch nicht korrekt, dass ich das überhaupt sage. Und zwar geht es darum, dass mich eher fragen, die ganze Multikulti-Idee, die Sie als grundsätzlich und selbstverständlich voraussetzen, frage ich mich, ist die nicht eher falsch? Wir schauen auf eine Tradition von Tausenden von Jahren zurück und wir wollen alles über den Haufen rühren, was innerhalb von den letzten, sag mal, bis vor etwa 30 Jahren Gültigkeit gehabt hat. Und wenn wir in die Länder schauen, wo die anderen Kulturen herkommen, und Religionen selbstverständlich auch, dann ist in diesen Ländern absolut selbstverständlich, dass es, wenn Sie schauen, dass ich glaube, es gibt kein Land, wo Sie gerade so aufhängen könnten, zu sagen, wo irgendwie einen bedeutenden kirchlichen, christlichen kirchlichen Bau gehabt hätte in letzter Zeit. Wieso, wenn wir als Schweizer unbedingt uns anpassen, der Minderheit, und probieren dann unsere Schulung entsprechend denen anzupassen? Wieso? Was ist nicht recht an dem, was wir die letzten Hunderte von Jahren gemacht haben? Was ist so schrecklich falsch gewesen an dem? Ich glaube, wenn ich schaue, die Generation von unseren Vätern und Vorvätern hat etwas relativ sehr Gutes auf die Welt gestellt mit dieser Schweiz, so wie sie ist.
Ich gebe die Frage weiter an Guido Estermann, Theologe.
Ja, also dahinter steckt vielleicht die Frage, was ist überhaupt Kultur, oder? Und wenn man Kultur versteht als monolithischen Block, dann kann man das vielleicht tatsächlich in dieser Art sehen, wenn man die Vergangenheit in den letzten drei Generationen anschaut.
Also wenn man von der christlich-abendländischen,
also wenn man den Milieukatholizismus anschaut, dann ist das etwa seit 1880 vielleicht tatsächlich in die Richtung gegangen. Aber Kultur ist eben immer, und das ist ganz etwas Wichtiges, Kultur ist immer ein Fluidum. Das ist immer in Bewegung. Und auf der anderen Seite haben wir eine Realität, dass wir eine multikulturelle Gesellschaft sind. Wir können gar nicht anders. Auch wenn man noch anders wettet. Wir sind nun mal das. Und jetzt ist doch die Frage, wie organisieren wir ein vernünftiges, gutes Zusammenleben, dass wir einander aber auf der Strasse nicht einfach anpöbeln oder nicht einfach irgendwie stellen oder was auch immer. Und dass da eben die Dimensionen von anderen Kulturen und Religionen ein Thema sind, das ist aus meiner Sicht eine Selbstverständlichkeit. Und zwar nicht unbedingt weil einfach so, dass wir uns anpassen, sondern auch Möglichkeit für Leute, die zu uns kommen, sich auch zu integrieren. Es ist nämlich auch eine Integrationsfrage. Es ist nicht nur die Frage, dass quasi die hier aufgewachsen sind, können dialogfähig sein, sondern auch das Fremde kann dialogfähig werden. Und ich bin felsenfest überzeugt, dass über Dialogfähigkeit die eigene Identität gebildet wird. Und nicht umgekehrt. Nicht, dass ich eine eigene Identität zuerst aufbauen muss und erst dann kann dialogfähig werden. Und es ist eine Realität und wir müssen mit dem umgehen, ob wir Freude haben oder nicht. Aber gehen wir doch damit um, dass wir friedlich und anständig miteinander zusammenleben können.
Sie nicken, Frau.
Ja, ich möchte das noch ganz kurz ergänzen, weil das einfach immer wieder vergessen geht. Es kommen nicht nur Leute zu uns, sondern eben, Plädoyer für die nächsten 40 Jahre, ein grosser Teil von unseren jungen Leuten werden dereinst irgendwo in anderen Ländern arbeiten. Und dann ist es eben wichtig, dass sie mit ihrem kulturellen Hintergrund, wo sie heute in der Schule lehren, dort, wo immer das ist.
Raustragen?
Nein, nicht raustragen. Das klingt nach Missionieren. Nein, das wollte ich ja, überhaupt nicht sagen. Für sich selber mitnehmen, zum Persönlichkeit, im Sinne der Persönlichkeitsbildung. Nein, aber ich meine im Gegenteil, sich auch einfügen in eine andere Kultur und Verständnis für die haben.
Jawohl, Katharina Frank hat sich gemeldet.
Ich denke, man muss auch sehen, dass unsere Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten auch säkularer geworden ist. 11% von den Schweizerinnen und Schweizer gehören keiner Religionsgemeinschaft an. Und auch auf das muss man Rücksicht nehmen. Ich denke, dass historisch gesehen das Christentum in der europäischen Religionsgeschichte eine ganz wesentliche Rolle gespielt hat, dann kann man in einem kulturkundlichen Religionsunterricht durchaus Rechnung tragen, indem man nämlich quantitativ, rein quantitativ im Christentum mehr Platz widmet als andere Religionen.
Ja.
Ich kann einfach noch wegen der richtigen Richtung etwas sagen. Wir haben, seit wir die neue Bundesverfassung haben, seit der Mitte vom 19. Jahrhundert, haben wir den Dualismus von Staat und Kirche und sie sind getrennt. Und Kirche kann das alles machen, das Christentum pflegen. Wir haben mehrere christliche Kirchen und Gemeinschaften und alle, die dieser christlichen Gemeinschaft angehörig sind, können dort ihre religiöse Haltung zum Ausdruck bringen und in der Gemeinschaft leben. Und dann haben wir die Schule daneben, wo Gebot von der konfessionellen Neutralität unterworfen ist. Da gäbe es auch noch viel Geschichtliches dazu zu sagen. Ist auch zur Friedenssicherung so gemacht worden. Und die Schule hat einfach einen anderen Auftrag. Und dann kann man ist bisher eher eben laizistisch ausgeübt worden. Man hat gesagt, Religion ist etwas Privates, wird die heimgemacht, intim, wie es ein bisschen Frau Ringier angedeutet hat. Und heute, wo wir eben sehen, weil wir eben mit anderen Religionen, weil Vorurteile auch eine Bedrohung darstellen in unserer Gesellschaft, will man mehr Wissen dazu vermitteln. Das ist aber überhaupt nicht irgendeine Bedrohung vom Christentum. Es ist auch nicht eine Bedrohung von anderen Religionsgemeinschaften, sondern es ist Ausdruck von dem Dualismus, den wir in unseren Gesetzen und Verfassungen verankert haben.
Wir kommen schon in die Schlussrunde. Ich möchte noch etwas aufgreifen, was Frau Ringe vorher gesagt hat. Sie hat sich gefragt, was sind denn das am Schluss für Kinder, die austreten in die Welt nach der Schule? Muss das eigentlich die Schule übernehmen? Oder könnte man nicht einfach sagen, das Elternhaus sorgt dafür, dass die verantwortungsvollen Kinder irgendwann später mal in die Welt rausgehen? Braucht es die Schule, braucht es den Unterricht, wie er auch immer heisst?
Also ich glaube, es ist die Erfahrung, dass die Bedeutung von der Religion zurück, also weniger geworden ist in den letzten Jahren. Das sieht man so. Man sieht Effekte, auch die, sagen die intellektuellen Effekte von der Globalisierung, ist gar keine Frage. Und das Medien, das globale Medienhaus, oder jedes Kind hat Zugang über Internet und so zu Wissen, wo jedes andere Kind aus einen anderen Kulturkreis hat auch, Konsum etc. Also sie wissen das ja alle mindestens so gut wie ich. Die Frage ist einfach, das ist eine ganz andere Frage, aber ganz zentral in dem Zusammenhang, wer hat für was Verantwortung? Ich glaube, man kann sagen, dass der Eltern einen grossen Teil von der Verantwortung abhanden gekommen ist. Ich sage nicht, dass sie weggenommen worden ist. Ich sage auch nicht, dass sie freiwillig abgeben. Ich sage nur, dass sie weniger haben. Weil Peer Group, also für die Freundesgruppen neben und das globale Netz etc. etc. ganze Haufen von der Verantwortung, wer weiss zu welchem Zeitpunkt was übernommen hat. Aber wir sehen noch etwas anderes. Wir sehen auch, dass es in unserer Gesellschaft eine Entsolidarisierung gibt. Ich würde behaupten, dass sich der Selbstbedienungsmechanismus da in der Chefetage früher in der Schweiz undenkbar gewesen wäre. Auch ein Folge von der Globalisierung vermutlich. Gibt Gutes und Schlechtes. Aber wir sehen, dass ein gewisser, ich sage nicht Wertezerfall, aber eine Aufweichung von der Wert ganz ohne Zweifel stattfindet. Darüber kann man überhaupt nicht diskutieren. Es ist sogar äußerlich sichtbar. Junge Leute stehen nicht mehr auf, um alten Platz zu machen, etc., etc. Ich bin 57, ich will nicht älter tönen, als ich bin. Aber ich habe das Glück gehabt, noch in einer anderen Gesellschaft aufzuwachsen. Jetzt glaube ich, sind einfach, weigere ich mich, zu sagen, die Lehrer müssen mehr, der Religionsunterricht müsse mehr, Eltern müssen mehr oder irgendein anderer Player. Sondern ich glaube, das ist wir sind eine solidarische Gemeinschaft, was die Erziehung von unseren Kindern anbelangt. Und ich glaube, dass einfach jeder an dem Ort aufgerufen wird, ist wieder mehr aufs Leben von dem Wertekodex und auch vom Vorleben natürlich den Jugendlichen gegenüber mehr Gewicht drauf zu legen. Und ich glaube, dass wir einfach auch besser müssen wieder zusammenarbeiten. Ich glaube, die meisten von uns, die jetzt hier in dieser Runde sitzen, haben die Erinnerung noch, wie es könnte sein, wie es mal war. Und so könnte es auch wieder sein. Und solange es so Erzieher gibt, oder so Leute wie der Herr Estermann und Frau Frank und Herr Baumgartner und der Herr Strittmatter und Frau Äppli in dieser Alters-, ich würde Frau Jaschi weglassen, weil sie jünger ist, und mich rauslassen. Aber solange es uns noch gibt, finden wir uns doch einmal drauf, woher wir wieder könnten kommen.
Lassen wir das als Schlusswort stehen. Das war Doppelpunkt Forum zum Thema Religionsunterricht. Ich möchte allen Gästen herzlich danken für die engagierte Diskussion. Es gibt noch mehr zu diskutieren. Und danken möchte ich auch allen Hörerinnen und Hörern, die uns eine Mail geschrieben haben oder die angerufen haben. Ihnen allen einen schönen Abend.
Sie hörten einen Podcast von DRS 1.